Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timo ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Black Myth Wukong. Weniger Blackstones und Star and Stripes, dafür aber letztes Jahr noch einen Gamescom Award abgeräumt, um das heutige Thema der Folge zu werden. Die Jungs haben getestet, was das Soul-like mit tierischem Kick alles zu bieten hat und wie schwer das Spiel nun eigentlich wirklich ist. Hat Timo sich nur sehr lange das Menü angeschaut? Konnte Marvin sich mit seinen Elden Ring-Erfahrungen auch nur halbwegs gut schlagen? Und hat Kuro es eventuell mal geschafft, weiter in einem Spiel zu kommen als Chris? All das, sowie die Erfahrungen zur Gamescom 2024 und vielen weiteren Themen, hören wir in der heutigen Episode. Und jetzt viel Spaß.
Ah, Freunde, hallo. Tiefenentspannt aus der Sommerpause sind wir wieder da. Der 2-Stunden-Später-Podcast. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die kennt ihr sicherlich entweder von Nana, einem wunderschönen Anime, oder als Star in Stripe von My Hero Academia. Vielen lieben Dank an Vera Bunk für dieses tolle Intro. Und yes, das ist dein Applaus. Und natürlich bin ich wieder heute nicht alleine, sondern ich habe alle mit ins Boot geholt heute. Manche sind krank, manche sind müde, manche sind überarbeitet. Doch, die sehen alle fantastisch aus. Glaubt mir, ich sehe einige davon.
Chris wollte sein scheiß Kabel nicht verlegen.
Also, wir machen es kurz. Hallo Chris, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, den Umständen entsprechend, ich habe Covid von der Messe mitgebracht, aber will trotzdem unbedingt bei der Folge dabei sein. Deswegen habe ich hier einen Tee. Ich habe Husten, Halsbonbons, ich habe alles Mögliche, um mich hier irgendwie am Leben zu halten. Ich habe mir Schmerzmittel reingeworfen. Ich hoffe, wir kriegen
es. Sehr gut. Sehr gut. Dedication finde ich sehr gut. Lieber Marvin, wie geht's dir denn im Lazarett?
Ich habe keinen Covid, ich habe eine Erkältung vom Event mitgenommen. Auch das hat super gut funktioniert, liegt irgendwie so wie Chris einfach ein bisschen flach. Aber ich habe nicht Medikamente eingeworfen, sondern ich bin auf die guten traditionellen Hausmittel übergegangen.
Was ist bei den Hausmitteln?
Alte Tiefkühlpizza, oder? Rinderbrühensuppe gemacht, so mit Gemüse und Nudeln und Markenwürzen.
Geil.
Und ganz viel Saft am Ballern. Ich gehe mit den natürlichen Sachen.
Aber geht's schon besser? Seid ihr bald auf dem, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ich finde generell bei Covid so schwierig zu sagen, weil eine normale Grippe ist halt immer so, es wird schlechter und dann wird es wieder besser und dann ist irgendwann weg. Und Covid ist einfach so, ey, fick dich. Du kannst dich auf gar nichts verlassen. Die ersten 2 Tage dachte ich so, oh, okay, dann wurde es besser. Ich dachte schon so, okay, bin durch. Und dann voll in die Fresse, wieder 2 Tage am Sack. Und ja, wenn du mich heute fragst, wird besser.
Das klingt doch gut. Der mit mir nicht krank ist, aber von dem einen Stress-Horror-Hole in das nächste Stress-Horror-Hole gehüpft ist, ist mein lieber Freund Kuro. Hallo, wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Ich habe nichts von der Messe mitgenommen, aber eure schwachen Körper widern mich an.
Sympathisch.
Sehr schön. Liebe Zuhörende, wir waren alle auf der Gamescom, aber natürlich nicht zur gleichen Zeit, weil wenn wir uns da... Also ich habe ja die folgende Theorie. Einer von uns ist ein Imposter, sodass wenn sich 3 von uns treffen, der eine immer eine Rolle einnimmt. Das heißt, Kuro und ich sind eine Person und wie das jetzt gerade funktioniert, dass wir hier aufnehmen und ihr beide uns seht.
AI.
Trick.
Na klar. So.
Aber es ist wirklich ein Fakt für alle Podcast-Zuhörende da draußen. Wir haben uns tatsächlich in der Vierer-Konstellation noch nie IRL gesehen.
Nope.
Also wir haben uns alle schon IRL gesehen, aber noch nie zu viert.
Aber vielleicht ist das auch einfach ein Schutzmechanismus des Universums, weil wenn wir zu viert an einem Ort sind, entsteht einfach ein schwarzes Loch oder die Pforte zur Hölle öffnet sich und
ich glaube, wenn wir uns das erste Mal zu viert in einem Raum bewegen, dann Shadow Drop Silk Song.
Daran scheitert es nämlich.
Ich miete gleich einen Van und komme euch einsammeln.
Ja. Ey, aber ich hab das schon oft gesagt, so off-record, aber ich will das wirklich haben. Nächstes Jahr will ich entweder bei Chris mit seinem geilen neuen Grill oder bei Timo in seinem geilen Schrebergarten. Mhm. Eins von beiden will ich nächstes Jahr haben. Wir 4 an einem dieser 2 Orte.
Sehr gerne.
Also, und halt viel gutes Essen und Sonne dabei.
Oh ja, bitte sehr.
Und dabei
gerne.
So ein Mikrofon in der Hand, ein Kühlgetränk und dann so Live-Podcast-mäßig. Ja. Das fände ich
so richtig, und dann so mit Trinken und Schmatzen und sowas.
Und dann ist es die 2 Stunden später, es ist dann die 40 Jahre später Folge, wo wir alle Games, die wir jemals gespielt haben, kurz reviewen lassen.
Kurz reviewen lassen. Also ein Wort.
Ja. Was wir heute machen, liebe Freunde, liebe Zuhörende, ist Folgendes. Wir wollen über die Gamescom reden, natürlich weit und ausgedehnt und ausführlich. Und danach haben wir heute ein Spiel mitgemacht, nämlich Black Myth Wukong. Doch dazu ist in der zweiten Hälfte. Doch vorher möchte ich mal ganz kurz fragen, da wir aus der Sommerpause kommen, das heißt, wir haben letzte Woche oder letzten Monat halt keine Episode aufgenommen. Was habt ihr in der Zeit denn gemacht? Wirklich ganz kurz, 2 Sätze, was habt ihr Schönes gemacht? Und jeder von euch darf ein Spiel nennen, was er in dieser Zeit gespielt oder entdeckt hat.
Das ist aber gnädig.
Gerne. Kuro, fang du doch bitte an.
Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Also ich könnte es schon sagen, aber es ist so ein bisschen unspektakulär, denn das ich habe in der letzten Zeit gar nicht so viele Videospiele gespielt, privat. Also wir hatten ja bei Game 2 auch 2 Wochen Sommerpause und ich darf ja nur ein Spiel nennen. Deswegen nenne ich jetzt Persona 5 Royal. Ist einfach super comfy.
Surprise. Ja, gut. Aber hast du nicht Hollow Knight angefangen gehabt?
Hey, reiß es nicht
auf. Stimmt. Okay, wir kommen zum nächsten.
Nee, jetzt mal ganz kurz. Was ist das Homeland geworden?
Ich darf nur ein Spiel nennen und abgesehen davon. Habe ich
nicht
mehr. Ich habe wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Das ist sehr schön.
Geil.
Ich mache nach wie vor Sport. Fühle mich
Kuro, was ist mit Hollow Knight?
Und dann waren
What's
ja die Wochen Sommerpause
Hollow Knight.
What's in der Box? Und dann ging es halt ziemlich krass in die Gamescom-Planung los. Und dann war Gamescom und die war dann wieder vorbei nach den 4 Tagen.
Und jetzt nehmen wir den Podcast. Und was ist mit Hollow Knight?
Und jetzt gebe ich rüber zu Timo. Was hast du denn gemacht?
Sehr gut. Okay, 2 Sätze.
Ich verzichte auf meinen Spieler mit Kuro von Hollow Knight.
Ich saß im Flieger nach Sardinien und dann meinte der Pilot, heute fliegt diese Maschine nirgendwo hin. Dann saßen wir 2 Tage darauf später in einem Flieger nach Alanya, Antalya in der Türkei und dann war unser Urlaub halt dieses Jahr in der Türkei, was auch sehr, sehr schön war. Zudem war ich in London bei dem Stranger Things Theaterstück und ich würde hier wirklich eine 10 von 10 diesem Theaterstück geben und jedem, wirklich ungelogen, 10 von 10 und jedem und jeder, die irgendwas mit Stranger Things anfangen können, empfehlen, dieses Jahr unbedingt noch dorthin zu fliegen, sich das anzuschauen, weil jetzt gerade dieser knisternde Hype ist zwischen, hey, bald, also nächstes Jahr kommt die letzte Staffel, dann ist das Stranger Things Ding komplett zu Ende. Es gibt ja seit 10 Jahren, glaube ich, ungefähr, deswegen ist gerade die perfekte Zeit, um dieses Theaterstück sich anzugucken, weil es wirklich, es ist ungelogen, eine 10 von 10. Es ist die Origin-Geschichte von Wegner, spielt in den 60ern in Amerika und es ist, also ich bin ja kein Theatergänger, aber was ich da erlebt habe, ist so, what the fudge. Deswegen informiert euch überhaupt bitte nicht über dieses Theaterstück, weil ihr würdet euch nur spoilern. Geht rein, habt eine gute Zeit. Unglaublich, unglaublich. Shoutout an Spinatmädchen, Shoutout an Rockstar. Die beide waren da schon 2-3 Mal drin. Ich habe beide gefragt, so, ey, soll ich da hin? Bist du bescheuert? Natürlich, sofort. Mich da hingeflogen und dann, wirklich 10 von 10. Das Spiel, was ich nenne, ist Valorant. Oh mein Gott.
Nice.
Das ist wieder so random.
Nein, ist es nicht. Die Konsolenversion kam jetzt raus vor einem Monat. Und jetzt können wir Normalsterblichen mit Konsolen das endlich auch spielen. Es ist ein super Port für Konsolen, muss ich sagen. Das Gameplay fühlt sich hervorragend an. Ich habe reingeschaut und war so, what is this shit? Habe ich es ausgemacht, wieder COD weitergespielt. Und dann habe ich gesagt, so, oh, Moment mal, ich glaube, Valorant muss man anders spielen. Und Valorant ist halt wirklich eher Counter-Strike, langsam, bla, pieken und sowas halt. Und wenn man einmal so diesen kleinen bekommen hat, dann ist das, oh, Çok güzel. Ich komme aus dem Türkei-Urlaub. Dort auf meinem Schrotttürkisch wirklich alles verhandelt. Okay. Kuro, was hast du sagen zu Valorant?
Ja, ist super random. Also wer hätte gedacht, dass du in die Welt der Multiplayer so doll absteigst. Und dann noch ein Shooter. Hätte
ich
auch nicht gedacht.
Also ich spiele ja gerne Casual, COD, mal ein bisschen Destiny, aber...
Ich hätte es halt eher damit gerechnet, dass du in der letzten Zeit, wenn dann irgendwie eher sowas gespielt hättest wie... Dungeon Keeper oder so, oder sowas.
Farming Simulator.
Ja, aber krass, Valorant.
Marvin!
Ja, bei mir war, wer hätte es gedacht, natürlich sehr viel Arbeit in letzter Zeit, weil für mich war es die erste Gamescom, die ich quasi mitgeplant habe. Das hast du was gut gemacht. Total aufregende Zeit war, natürlich auch eine total arbeitsintensive Zeit. Dementsprechend videospielmäßig habe ich gar nicht so super viel gespielt.
No.
Ja, bisschen habe ich natürlich immer Zeit gefunden. Ich habe hier und da Spiele gespielt.
Für den
Podcast
Runaways,
der jetzt rauskommt. Ja, ich komme doch jetzt auf zu. Jetzt, hallo mal die Gosch jetzt.
Du hast mich überholt, das darfst du sehr gerne sagen.
Ich habe so ein bisschen, ich name-drop jetzt einfach kurz Spiele, die ich aktuell spiele.
Du darfst nur eins. Ich habe Hollow Knight
gespielt. Ja, ich habe Elden Ring gespielt.
Ich habe Kuros Hollow Knight gespielt.
Nein, ich hab ganz viele Spiele gespielt für den Podcast, aber immer wieder bin ich am Ende zu Elden Ring zurückgekommen, einfach weil es mich echt so krass gehuckt hat. Yes. So tief drin bin, mir ist so unendlich viel Spaß macht. Ich bin jetzt bei paar 70 Stunden, bin Level 100, paar 30, hab jetzt den, wie heißt der, Marika oder irgendwie sowas, die schwarze Klinge, irgendwie sowas, war in einem Gebiet, was viel zu krass, glaube ich, für mich war, weil alle Gegner mir 4000 Runen gegeben haben, was so viel hat mir noch niemand gegeben und sie waren auch echt verhältnismäßig schwer. Ich versuche Builds zu googeln und bin dann so, nee, das ist ja anders als ich spiele und dann mache ich doch weiter, wie ich angefangen habe und ich wurstel mich irgendwie so ein bisschen durchs Spiel, das klappt bislang noch ganz gut. Jetzt gerade bin ich in einem Gebiet, das sich gänzlich verändert hat zu der Art und Weise, wie ich es gekannt habe und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe gerade keinen Anhaltspunkt, aber ich habe ehrlicherweise mich auch noch nicht groß in dem Gebiet umgeschaut, sondern hab eben da ausgemacht. Es macht mega Spaß. Ich liebe Elden Ring und es ist innerhalb so kurzer Zeit eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten geworden, weil es einfach so fantastisch ist.
Nicht zu uns ans Feuer,
und, Marvel. Und diese ganzen TikTok so im Sinne von, oh krass, ich bin mit Elden Ring durch, jetzt muss ich wieder mit Games spielen. It's true. Das ist, ich glaube, ich werde in dasselbe Loch fallen, vielleicht sogar in ein noch krasseres, wie Anfang des Jahres, als ich Final Fantasy durch hatte und ich so war, boah, gar keinen Bock auf die ganzen anderen Spiele, weil die sind ja alle nicht so gut wie Final Fantasy. Ich glaube, das werde ich mit Elden Ring wieder haben und generell mit Open Worlds. Also ich glaube, das Einzige, was das Gefühl noch mal so ein bisschen auslösen kann, ist ein Zelda, wenn dann noch mal eins in der Art und Weise kommt. Wobei sie ja, glaube ich, auch gesagt haben, dass was wie ein Tears of the Kingdom und Breath of the Wild ist. In der Art, das wird es ja nicht mehr. Aber so eine Open World bräuchte es, damit ich wieder denke, ja, das ist zumindest okay.
GTA 6.
Elden Ring hat da jetzt echt viel für mich geändert. Also ich bin krass, sehr gespannt, wie das so mein Bild auf weitere Spiele ändern wird. Ich genieße es auf jeden Fall sehr. Ich werde jetzt nicht, und das kündige ich hiermit an, ich werde nicht direkt in den DLC reinsteigen. Das werde ich irgendwann mal mit Abstand machen. Und ich werde nicht jeden einzelnen Boss besiegen. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Geheimnis lüften. Ich will mein Spielerlebnis so, wie es ist. Ich werde die Welt erkunden, so wie ich sie erkunde. Aber ich werde jetzt nicht auf Tutorial und zeig mir den Weg, weil ich sehe so oft TikToks mit, dann musst du den schlagen, mit dem reden, dann hier diesen Mini-Passagen-Weg gehen, damit du dieses Schwert bekommst und diese Asche benutzen, damit du diesen Bild hast. Das ist mir alles zu krass. Ich will gar nicht so tief rein. Ich will das Erlebnis, das sich mir entfaltet und die Geschichte erleben, die sich mir entfaltet. Und das ist dann für mich mein Abenteuer und ja.
Genau so muss es machen. Voll gut. Genau so.
Ich bin auch schön, für den First Playthrough ist das absolut legitim und die richtige Variante. Wenn du nämlich am Anfang schon mit zu viel YouTube und Wikipedia und sowas rumläufst, dann nimmst du dir auch selber ein bisschen diesen Erkundungsspaß weg.
Voll. Davon lebt das Spiel ja. Finde ich persönlich. Chrissy, was geht also bei
dir? Ich sehe es jetzt noch nicht, dass ich so ein New Game Plus mache, aber mal gucken.
Ey, vielleicht kommt, was kommt. Aber so finde ich für den ersten auf jeden Fall super gesund. Was habe ich gemacht diesen Sommer? Ich habe wenig Videospiele gespielt. Ich habe meine Garage komplett entrümpelt, so 8 Jahre alte Kisten mit 1000 Kabeln, die kein Mensch mehr braucht. Und so, jeder kennt das, ne? Jeder hat so irgendwelche Kisten und sagt, da ist das Zeug drin, das ich brauche. Und das zieht dann dreimal mit um und irgendwann nach 20 Jahren so, ja, habe jetzt alles auf den Müll geschmissen, Garage freigemacht und habe mir da eine Werkstatt reingebaut und das ist so gerade mein Minecraft-Arc, mein Real-Life-Minecraft-Arc.
Geil.
Ich baue tatsächlich super viel Kram. Der Kleinen jetzt schon zum Geburtstag, die hatte auch im August Geburtstag, so eine fette Matschküche gebaut mit meiner Frau und so. Macht mega Fun. Und videospieltechnisch, ein Spiel.
Ah, ich weiß es.
Shapes 2. Ja. Rausgekommen im August. Mitte August ist jetzt Early Access. Ich hatte tatsächlich schon über Patreon hier und da mal einen Blick auf die Builds geworfen. Das war eine ganz coole Sache, dass man den Dev supportet.
Was ist das? Kannst du das ganz kurz erklären? Mir sagt das gar nichts.
Das ist ein Factory-Game und diese Factory-Games, wie zum Beispiel die zwei größten sind Factorio und Satisfactory, die sind eigentlich eher so auf Ressourcen ranschaffen und da hast du halt sehr viel Zeug. Du hast endliche Ressourcen oder du hast wieder sammeln, du hast craften und es ist dann eher so in diese Richtung und Shapes 1 war halt so eine Sache, die kam raus und das hattest du nicht. Du hattest keine Platzprobleme, du hattest keine Base-Probleme, du hast alle, es gab keine Feinde. Es geht einfach nur darum, einen Auftrag auszuführen, beispielsweise nimm ein Viereck und bring's in die Mitte. Und dann baust du ein Fließband, legst da, also lässt Vierecke meinen und sie fahren in die Mitte. Und das wird halt dann so Shapes. In dem Fall musst du dich halt immer um die Formen und sowas kümmern. Dann musst du zwei Teile abschneiden, dann musst du zwei Teile woanders abschneiden und da drauf bauen. Es wird immer komplexer und man muss halt schauen, dass man so logisch wie es geht, so einfach wie es geht, so automatisiert wie es geht, die Aufgaben erledigt. Und sie werden halt, irgendwann stehst du halt wirklich in der Mitte von deinen riesigen Factories und hast, als siehst halt, was du gerade die letzten 8 Stunden gebaut hast, mit so einem Tunnelblick, und dann denkst du dir so, heilige Scheiße, ist das geil, und das funktioniert. Shapes 2 jetzt, weil Shapes 1 sah aus, also hat super viel Spaß gemacht, sah halt aus wie Müll, und Shapes 2 ist lächerlich schön, geile neue Engine, es ist jetzt 3D, man kann jetzt...
mehr Form.
Es gibt mehr Formen,
es gibt Sterne, ne?
Es gibt sehr viel, aber das erste war auch schon sehr komplex. Shapes 2 ist einfach nur in allem besser, und es ist wirklich easy. Ich glaube, es ist so ein richtiges Geheim-Game-of-the-Year-Kandidaten-Ding für mich. Und es ist nur
irgendwas. Aber
ey, wir
krass.
Haben, wir natürlich wird es niemals Game-of-the-Year werden in einem Jahr, in dem Elden Ring DLC rauskommt. Aber es
Hallo,
ist wirklich,
das
wirklich...
Das zählt nicht.
Naja, das ist alles Quatsch. Es ist wirklich, wirklich geil. Also es ist richtig
stark.
Gut, ich lieb's.
Sehr, sehr schön. Super. Ja, geil. Es klingt doch schön, dass wir das hier, dafür haben wir doch unsere Sommerpause schön genutzt. Alright, Freunde. Es war, die weltgrößte Videospielemesse und wir waren alle vor Ort, wie schon erwähnt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen drüber plauschen, was wir dort gemacht haben, was wir dort erlebt, was wir dort gesehen haben. Und, ich möchte ganz kurz, bevor wir damit starten, kurz sagen, wie mein Einstieg in die Messe war. Und zwar.
Erstmal 6 Stunden Zug fahren.
Erstmal Zug fahren, natürlich. Sonntag um 6 Uhr morgens ging's los.
Da war Kuro schon zu Hause.
Da war ich alle schon wieder in eurem Bett. Und als ich ankam an dieser Messe, war ich sehr froh. Shoutout Sabrina, hat mich sehr, sehr gut um mich gekümmert. Ich so, ist Marvin hier? Lebt Marvin noch? Und sie meinte, ja, da vorne ist er. Und dann war Marvin. Ich habe Marvin umarmen dürfen. Und Marvin hat mir dann etwas in die Hand gedrückt. Und was er mir in die Hand drückte, war eine Lorcana-Karte. Lorcana, Disney Lorcana, ist das Kartenspiel von Ravensburger, welches auch heute unser Sponsor ist. Das heißt jetzt gleich, dieses Segment, was wir jetzt hier ein bisschen bequatschen wollen, ist ein kleiner Werbebeitrag. So viel zur Transparenz. Das also war mein Einstieg in die wunderschöne Videospielemesse und es ging auch sofort, denn die erste Halle, die ich sah, war die Trading Card Game Halle und das war wunderschön, weil ich war so, hey geil, Videogames, nope, wir sitzen alle am Tisch, wir spielen Karten und wir sitzen uns gegenüber und haben was in der Hand. Und ich muss wirklich sagen, dass der Lorcana-Stand, der dort war, so schön war.
Ich
kann
ganz kurz sagen, dass das Cards and Boards Area heißt, einfach damit wir die Nomenklatur richtig haben. Also,
wir haben hier einen Gamescom-Profi. Ja,
Cards and Boards. Waren auch Brettspiele?
Cards and Boards Area, ja, da war zum Beispiel auch Pegasus.
Ich habe ein paar Brettspiele gesehen. Aber
Da war auch hier Dungeons and Dragons, die waren ja auch
genau,
da.
Genau, die habe ich auch gesehen.
Ihr neues Regelwerk.
Ja, richtig. Auf jeden Fall war dort auch der Lorcana-Stand und dieser Lorcana-Stand wurde betrieben von, Shoutout, den Radio Nukular Boys. Das heißt, dass dort Max, Chris und der Dominik saßen, Shoutout. Standen und spielten und wirklich, also Max meinte zu mir, dass Chris wirklich von 10 bis 10 da saß, aber wirklich jeden Tag on fire war, richtig Bock hatte, mit jedem das gespielt hat, mit jedem das erklärt hat, das näher gebracht hat und einfach alle auch abgezockt hat mit seinen überkrassen Decks, die er da gebildet hat. Ja. Von daher Shoutout an Chris an dieser Stelle. Ja, und wie erwähnt, Ravensburger Lorcana, ich find's sehr, sehr schön, dass dieses Kartenspiel, was ich ja auch schon vorher schon öfters erwähnt habe, Fuß gefasst hat, würde ich fast sagen, denn die neue Season ist jetzt rausgekommen. Am 23.08. ist das neue Starterdeck rausgekommen mit dem Namen Himmelsleuchten. Und passend dazu, falls ihr Hörende sein sollen, die das Spiel noch nicht kennen,
also,
oder...
Das Set heißt so, ne? Also nicht das Starterdeck, das Set heißt so.
Nee, das Set, also genau, das ist immer Drops, Season, ist, ne? Ist ja genau Seasons, wie bei den anderen TC-Games, die wir auch so kennen. heißt das aktuelle Himmelsleuchten. Auf dem ersten Star Trek, was wir haben, ist sogar Ralph Reichts drauf. Heißt der im Deutschen Ralph Reichts? Wreck-It Ralph?
Wreck-It Ralph, ich weiß es gar nicht.
I don't know. Aber ich finde es sehr schön, dass bei Lorcana, es war ja früher sehr viel dieses Classic Disney, nenne ich das jetzt mal. Und jetzt kommen immer mehr so Sachen rein, die von den neuen Sachen sind, wie, keine Ahnung, you name it, Vaiana oder aber auch von We Don't Talk About Bruno, no.
Sehr, sehr, sehr schön. Das war im letzten Set, war einiges
Encanto
dabei. Das fand ich sehr schön.
Die Karte, die du Encanto bekommen Fan. Hast, Timur, war ja. das Christoph? Diese
das Goldene? War die Christoph-Karte, ja. die war shiny. Oh,
geil.
Und,
die war richtig cool. Messer exklusiv. Karte
Mal, ne?
Letztes Jahr war es Goofy oder so? Ich weiß es nicht, aber gab es
ja,
auch schon
einen. Ja, ein Ritter Goofy, ja.
Fun Fact, im vergangenen Jahr, unser Kameramann Hannes ist, glaube ich, irgendwie jeden Tag zum Lorcana-Stand gegangen und hat sich diese Goofy-Karte geholt. Ich glaube, am Ende hatte er 11 oder so. Oder 12.
aber die hat er noch.
Die ne? hat alle bei PSA eingeschickt.
Krass. Nee, nicht geil. Hast du auch von den Radio Nukular Boys, also ich habe auch mal immer wieder vorbeigeguckt, weil die Messe ist anstrengend, die Messehallen unten sind voll, Pressetermine sind Pressetermine, aber manchmal zum Kopf frei kriegen immer gerne Merchhalle oder hier eben auch die, Marvin, wie heißt die Halle?
Cards and Boards Area gab es dieses Mal zum ersten Mal.
Genau.
Ach krass,
und okay. Ich habe es geliebt, da einfach so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und mir auch mal mit den Nukular Boys ein bisschen umgekumpelt. Hast du auch so ein geiles Goodiebag bekommen?
Ich leider nicht, weil ich war an dem, nein, ich war halt, es war wirklich die klassische Rein-Raus-Gamescom-Nummer. Wir sind wirklich auch durch alle Hallen einmal so durchgerusht, dann so Story gemacht. Oh, guck mal, da ist sie, ja, weiter geht's. Ich habe Hunger. Pommes. Okay, wir müssen zur Bühne. Podcast gemacht. Abgehauen. Ciao, 6 Stunden Zugfahrt. Natürlich Verspätung gehabt. Und es war so, ey, nächstes Jahr. Nehmen wir ein paar mehr Tage mit. Vielleicht haben wir
also ich habe dir angeboten, dass du bei uns pennen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist nicht die Möglichkeit gehabt.
Nein, aber es wäre halt mit dem Hinkommen und bla. Deswegen, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr...
Also nächstes Jahr sagst du jetzt hier vor allen 1 Million Zuhörern und Zuhörerinnen, die wir haben, dass wir alle 4 gleichzeitig
Silk Song Drops auf der Gamescom.
Das heißt, Opening Night Live Silksong Dropped.
Silksong Dropped.
Yep,
yep, wir 4 gehen auf die Bühne und machen so Fusion. Ja. Und dann kommt Silksong.
Ja, das kommt gar nicht. Ja.
Sehr gut. Also, ihr habt es gehört. Was ihr hier auch gehört habt, liebe Zuhörende, ist, dass ihr was gewinnen könnt. Denn so schmackhaft wie wir euch das Game jetzt gemacht haben, dieses wunderschöne TCG von Disney, sollte es natürlich auch spielen dürfen. Wir verlosen 2x2 Starter Decks. Das heißt, mit diesen Packs könnt ihr wirklich einfach direkt anfangen, das Spiel zu spielen mit euren Liebsten. Und alles, was ihr tun müsst, ist Folgendes. Folgt uns bitte auf unseren Socials und zwar auch auf X oder auch auf Threads. Dort werden wir einen Tweet nach dieser Episode raushauen, welchen ihr bitte retweetet mit, und jetzt kommt's, eurer liebsten Disney-Lorcana-Karte. Heißt, die müsst ihr gar nicht besitzen, sondern googelt gerne mal raus, welche ihr am schönsten aussehen findet und dann schreibt dazu, das ist meine liebste Lorcana-Karte und dann sehen wir das und entscheiden gemeinschaftlich.
Das finde ich so geil. Wir haben am Anfang der Folge drüber geredet, wie wir es machen und Timo gerade so on the fly. Wir machen es anders.
Ich finde es aber voll gut.
Die Leute sagen,
wir wollten es euch so leicht wie möglich machen, aber ich finde so, müsst ihr ein bisschen Effort reinstecken. Ey, je weniger Leute da mitmachen, umso höher sind eure Chancen.
Außerdem können wir dann sehen, ob ihr einer von diesen Chris-Sex-Bots seid oder nicht.
Ja. Fair enough. Ich muss sagen, ich habe auch die Starter habe ich bei mir noch drüben im Schlafzimmer liegen, weil ich mag ja die Lorcana-Karten einfach optisch total gern. Ich spiele relativ wenig, aber ich mag einfach so diese Disney-Sachen, wie eben schon gemeint, mit Encanto und sowas. Und ich freue mich, die auszupacken. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, weil ich krank bin.
Dasselbe habe ich mit dem One Piece TCG. Ich habe so viele One Piece-Karten hier. Ich liebe es mir anzugucken, aber das Spiel habe ich bisher nur einmal gespielt. Naja. Fair. Anyway, das war's zu Disney Lorcana. Das war unser kleiner, süßer, cuter Werbebeitrag hier. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen raus aus der Cards and Boards Halle rein in Halle 6, 7, 8, 9.
In Halle alle.
In Halle alle. Okay, wir fangen mal an bei Kuro. Lieber Kuro, eure Games 2 Folge ist wunderschön geworden. Passt nochmal sehr, sehr schön zusammen.
Hast du die mittlerweile gesehen? Was ist für
AAA? Heute habe ich sie geguckt, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, ja. die AAA-Titel habt ihr heute besprochen. Ach, obwohl, wenn diese Episode rauskommt, gibt es schon längst 5 Folgen wieder. Deswegen, liebe Zuhörende, ihr habt schon bestimmt alle gesehen. Aber falls ihr nichts gesehen habt, guckt da gerne mal rein. Es gibt einen sehr, sehr schönen Überblick über die Gamescom. Was ich sehr cool fand.
Platz 2.
Weiß ich nicht, aber was ich sehr geil fand, war, dass die Crimson deshalb mit reingebracht haben, weil das ist ja mein, wo ich Bock drauf habe, weil das ist ja von Black Abyss und da bin ich gespannt, wie das wird. Es klang sehr gut. Platz 2, warte mal.
Du hast die Folge
Platz
wirklich
zwei
gesehen.
War...
Jetzt hört doch auf, mich zu spoilern, ich muss das doch noch gucken. Jetzt. Ah. Das ist so ein Teaser auch für die Leute.
Frostpunk?
Die sollen auch Game
2 gucken. Frostpunk war's Kingdom Come?
Die Folge ist eine Woche.
Kingdom Come.
War 2, ja. Oder? Cool, was war's?
Ja.
Okay.
Was war Platz 1?
Ja. Monster Hunter.
Ja, jetzt lass doch mal.
Easy. Also da muss man ja.
Okay, lieber Kuro, wie war für dich die Gamescom, sag mal? Die wievielte war es überhaupt für dich?
Ich glaube, die 13. oder die 14.
Das ist interessant. Ich will von jedem von euch wissen, die wievielte es war, weil ich habe es mir auch ausgerechnet.
Oh. Meine dritte.
9 oder 10?
Crazy. Aber wir zählen Games Convention auch noch dazu, oder? Weil es ja eigentlich dasselbe
ist. Nee, ist was anderes.
Ist was anderes.
Gamescom, wieso ist es was anderes?
16.
Gab's 16?
Also ist es...
Genau, also 14 plus 2 Corona.
Ausrichtend, also anderer Verband, ist das nicht irgendwie, sind das, also anderer Standort, anderer Name.
Anderer Standort, anderer Name, ja. Egal, auf jeden Fall, ich hatte insgesamt jetzt 19 Erfahrungen mit Games Convention und Gamescom.
Wahnsinn, Alter.
Nächstes Jahr wird 20.
Dann sehen wir uns.
Also ich war auch noch 8-mal bei der E3, dann sind es bei mir 21.
Krass.
Cool. Ist ja auch eine Videospiel.
Okay, cool. Mister.
Und ich war bei der Paris Games Week.
Warst du mal in Japan? Gibt's da so eine Messe?
Nee, leider
war
nicht.
Nirgendwo?
Ich war bei der Games Ground letztes Jahr in Berlin.
Game City.
Oh, und ich war 2-mal bei der Polaris. Shoutout Polaris.
Shoutout. War ich auch schon 2-mal. War aber auch erst 2-mal.
Also auch sehr gute Band.
Ich war mal auf dem Foodtruck Festival hier in Fürstenfeldbruck. Das war auch ganz geil.
Ich war auf der Musikmesse in
Shoutout
Frankfurt.
Shoutout Fürstenfeldbruck.
Reden wir darüber.
Ja, Messe.
Ja, wie war die Gamescom für mich? Natürlich einerseits schon auch sehr stressig, weil wir mit dem ganzen Team vor Ort waren von Game 2 und natürlich auch das Ziel hatten, eine unterhaltsame Sendung auf die Beine zu stellen. Von daher waren die Tage auch allesamt gut getaktet. Ging Dienstag los mit der Opening Night Live und dann hatten wir halt ab Mittwoch mit dem ganzen Team zahlreiche Termine. Aber so stressig eine Gamescom auch immer ist und ja, wie soll ich sagen, es ist so Gamescom-Zeit beziehungsweise die Sendung zu produzieren, das ist immer so ein, als würde man irgendwie ein Puzzle zusammenbauen, aber du hast noch nicht alle Teile oder die Teile sind nicht alle fertig und du versuchst die trotzdem schon irgendwie zusammenzustecken. Ist also eigentlich immer eine ziemliche Herausforderung, aber Gamescom gleichzeitig mit dem Team ist halt auch einfach immer sehr, sehr schön. Also es hat auch die besten Klassenfahrt-Vibes.
Ja, glaube ich.
Voll. Und dann waren wir eigentlich am Sonntag, als wir dann, am Samstag, als wir dann wieder in Hamburg waren, spätabends, auch alle irgendwie super, also einerseits echt erleichtert so und happy, wieder in Hamburg zu sein. Gleichzeitig aber auch im selben Maße traurig, weil das dann jetzt so die Gamescom zu Ende waren. Ne? Also du planst dann halt, keine Ahnung, einen ganzen Monat daran rum, überlegst dir, okay, wie soll die Sendung aussehen, was kann man machen, welche Termine, welche Spiele wollen wir uns anschauen, dann bist du vor Ort und da musst du natürlich auch immer ein bisschen adaptieren und dann ist es irgendwie nach 4 Tagen direkt wieder vorbei und dann ist das echt so ein kleines Loch, in das man fällt.
Voll, glaube ich.
Aber dieses Loch ist auch direkt wieder zu, weil dann ist halt Montag und du sitzt direkt wieder an der nächsten Folge. Das ist so. Also es ist immer so ein bisschen fire and forget, so von der Art und Weise, wie man vor Ort agiert, zumindest für mich ist das so, aber es ist auch also stressig und bisweilen auch lang, aber nie so lang, dass es nervt, also es war nie anstrengend, also es war schon anstrengend, aber nie nervig anstrengend, es war immer schön, alle hatten trotzdem immer gute Laune, man hat irgendwie Bock gehabt, diese Sendung zu machen und es war immer witzig. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht.
Ich finde das ja ganz interessant und deswegen mag ich ja unsere Runde hier auch total gerne. Wir haben jetzt auf das Event, aber auch generell eigentlich immer sehr unterschiedliche Blickwinkel so auf Themen. Ich meine, gerade jetzt bei der Gamescom, ne, Kuro irgendwie als Journalist mit seiner mit seiner Sendung, die da irgendwie fertig werden muss, hat da einen ganz anderen Druck und ganz andere Sachen, voll, die er so im Fokus hat, wie ein Timo, der irgendwie mal hinfährt, einmal über den Eventfloor grindet und dann sich auf eine Bühne stellt, Potty macht und wieder abhaut.
Aber auch das erste Mal dieses Jahr. Davor die paar Jahre war ich als Influencer da und musste einfach nur mich bedienen lassen und irgendwelche Sachen spielen, die ich gar nicht spielen wollte. Das war sehr geil. Das war sehr, sehr, sehr geil.
Ja. Und dagegen dann wiederum ich, der im Hintergrund ist und irgendwelche Sachen versucht zu organisieren, damit es irgendwie für alle geil wird und so.
Hast du geschafft.
Ja. Ja, I tried.
Hast du wirklich geschafft.
Hast du gut gemacht.
Shoutout Marvin an.
Shoutout Marvin.
Wirklich. Shoutout Marvin und sein ganzes Team.
Ja, also das sind wirklich so zauberhafte Menschen dabei. Du hast schon Sabrina erwähnt, die ganz, ganz super war, aber auch alle anderen, mein PR-Kollege Franz, sowie alle anderen, die mit im Team sind. Also ich habe auch so einen halb emotionalen Post gemacht letztens, weil einfach echt coole Sachen bei rumgekommen sind. Also voll. Alles, was wir da mit der Stage gemacht haben, wo Timo dann auch drauf war.
Die war super, die Stage.
Wo ich aber dazu sagen muss, ich habe nicht gesagt, Timo soll auf die Stage, sondern im Prinzip seid ihr ja auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, wir würden gerne irgendwie was machen. Mhm. Und dadurch, dass ich mit Timo ja über den Poddy verbandelt bin, habe ich das abgegeben, habe gesagt, ey, schaut euch das an, wenn ihr das machen wollt, entscheidet ihr das. Mhm. Weil ich wollte nicht, dass am Ende heißt, ja, nee, das ist nur hier über Kontakt und so.
Ganz im Gegenteil.
Also ich habe mich da versucht, eher rauszuhalten.
Geil.
Finde ich mega wichtig bei sowas. Also das ist nicht irgendwie über Vetternwirtschaft oder sonst was entstanden, sondern weil die anderen dachten, ey, das könnte eine coole Sache für die gut. Bühne sein. So.
Ja, deswegen habe ich es auch über diffus machen lassen. Ich habe gesagt, so, hier Leute, das ist der Kontakt. Ja. Dass alles offiziell läuft und nicht so, ne,
voll,
wie du schon sagst. Voll super, freut mich.
Und dazu aber auch so Sachen wie die Creator Academy. Das hat mega Spaß gemacht. Wir hatten da 15 Channel, das waren dann 16 Leute, weil bei einem Channel waren es Zwillinge, quasi CreatorInnen, die unter unseren Richtwerten lagen. Und die haben wir quasi über so ein Programm, da haben wir mit der Insight zusammengearbeitet und haben im Prinzip denen so Road to Gamescom Magic Workshops gegeben, wie sie so ein bisschen ihren Content professionalisieren können und sowas und saßen dann immer mit denen einmal in der Woche zusammen und haben die dann auf der Gamescom getroffen, die waren auch auf der Bühne, haben auch von dort aus gestreamt und sowas und haben uns auch so mit denen getroffen und das waren so wirklich so, so, so liebe Leute und so herzliche Menschen und das hat einfach, da hat man richtig gemerkt, das war eine richtig coole Sache. Bevor sie auf die Bühne sind, war ich mit denen im Backstage und ein paar von denen standen da einfach und haben so gesagt, so, ey, ihr habt uns in dieser Zeit, jetzt in den letzten Wochen, habt ihr uns Träume wahr werden lassen.
Boah,
das war wirklich ein so magischer Moment. Ich habe so Gänsehaut dabei bekommen, als sie das gesagt haben. Einfach krass, weil, keine Ahnung, man überlegt sich immer so Dinge und hofft, dass sie irgendwie cool werden. Und dann hat man diesen Moment, wo Leute sagen, ey, das hat uns mega viel gebracht und mega viel bedeutet.
Voll.
Das war, also, boah, das hat einem so, ich weiß nicht, also vielleicht überemotionalisiere ich das, aber mir hat das so viel gegeben in dem Moment, weil ich so richtig das Gefühl hatte, man kann auch richtig was bewirken. Und
voll.
Das sind auch so andere Sachen wie, keine Ahnung, wir hatten mal unter ein paar Kollegen so die Idee, ey, lass doch mal Trading Cards machen, weil wir halt einfach so Trading Card-Nerds sind. Und dann haben wir jetzt bei Epics, unserem Digitalspiel, haben wir so einfach Sammelkarten gemacht, so. Und das ist irgendwie voll cool, wie aus so einer Idee so ein richtiges Projekt am Ende entsteht. Und in diesem Jahr sind echt coole Sachen entstanden, wo ich richtig froh bin, weil die auch alle so Premieren waren für die Gamescom, dass ich die dann so maßgeblich irgendwie schon mitmachen konnte. Alles super innerhalb krass. dieser 12 Monate, die ich jetzt dabei bin. Es ist schon super crazy und dann eben auch so eure Blickwinkel auf das Event zu hören, finde ich da einfach hyper spannend, weil das einfach von allen so unterschiedlich ist. Und Chris, der jetzt auch nochmal 2, 3 Sachen sagen kann, geht ja auch nochmal mit einer anderen Brille rein. Der geht zwar auch als Presse da rein, aber natürlich nicht wie Kuro, der eine Sendung hier sofort fertig haben muss, sondern ne, der geht dann mit dem Poddy-Aspekt rein. Das ist ja auch nochmal anders.
Ja, aber ich kann auch sagen, Messe war richtig nice. Also ich war da wieder mit so einer kompletten Podcast-Bubble-Gang. Da sind wir jedes Mal. Wir treffen uns dann mal einmal am Donnerstag zum Schnitzelessen. Und ansonsten versuchen wir halt so gut wie jedes Event, jede Party oder so mitzunehmen. Rocket Beans Freitag war wieder fantastisch. Richtig geile Location. Donnerstag war Cyberpunk-Party. Und Mittwoch war Xbox Fanfest und sowas. Gamescom-Woche ist hier nie langweilig. Mhm. Aber die Messe an sich und auch jeder, der mit mir da war, war einfach mega happy. Also hatte eine richtig gute Zeit. Opening Night Live hat es angefangen, wie Kuh schon erzählt hat, fand ich ganz nett. Und ansonsten, ja, ey, keine Ahnung, man ist halt viel in den Presseterminen drin mittlerweile, was ja wirklich ein Privileg ist und wofür ich super dankbar bin. Ich habe mir aber diesmal den Mittwoch ein bisschen freier gehalten als sonst und das hat mir so viel gegeben, denn wie gesagt, so, das ist jetzt meine 19. Convention, ich zähle sie tatsächlich beide zusammen, einfach weil für mich hat die eine Messe da aufgehört und die andere Messe hat dann in Köln angefangen, ist im Endeffekt genau dasselbe gewesen für mich als Konsument damals und ey, die mal so wieder einen kompletten Tag für die Hallen zu haben, war richtig nostalgisch und
können
geil.
Können wir sagen,
und
wie geil diese Stände dieses Jahr wieder aussahen?
Alter Schwede, ey.
Geil sagen, diese Hallen also einfach waren.
Direkt am Anfang halt quasi nach Monster Hunter, war mir vorher schon klar, dass das mein Spiel der Messe wird, dahingehend halt gesucht. Der Stand war richtig fett. Dune hatte so einen geilen Sandwurm. Mhm. Der Farming Simulator hatte so einen Amphibien-Monster-Truck. Trecker, keine Ahnung, was das war irre.
Und auch dieser Diva-Suit von aus Overwatch bei Porsche, wie geil voll, der einfach aussah.
Der war geil. Sony hatte eine Venom-Figur da, diesen riesiger Son Goku war da, so ein riesiges
ja, Mann. Little Nightmares-Ding. Einsäu einfach, diese Katze.
Diese Riesenkatze, ey. Ja, also das war, mir hat's richtig viel Spaß gemacht, durch die Hallen zu gehen und da, ich habe tatsächlich den Mittwoch wirklich, wirklich genutzt, um in den Hallen die Sachen zu spielen und auch mal wieder so ein bisschen
geil
dafür ein Feeling zu kriegen und dann, hier muss man auch sagen, der Xbox-Stand war crazy, der war richtig voll, da waren richtig geile Spiele dabei, aber die hatten, und das habe ich selten gesehen, ein Fast-Lane-System, wo du dir 3 Stunden, bevor du den Termin haben wolltest, konntest du sagen, und dazu musstest du keinen Presseausweis haben oder so, du sagst einfach, ich würde gern Diablo 4 Add-on sehen, und zwar in 3 Stunden. Mhm. Und dann kommst du dahin zu der ausgemachten Zeit, und ich glaube, ich habe 5 Minuten gewartet. So, geil. Ey, lass es mehr sein, wenn die Halle richtig voll ist, Samstag, Sonntag, aber du konntest halt für Ara, für das neue Spiel von den Persona-Machern, Kuro hat ja vorhin über Persona geredet, solche Sachen konntest du dir da anschauen, das war geil. Kingdom Come Deliverance Stand war auch richtig nice. Ich glaube, die hatten auch Schaukämpfe. Mhm. Und ja, ansonsten, ja, die Game 2-Folge hat tatsächlich schon sehr viel gesagt. Aber dann springe ich kurz ein bisschen in die Indie-Sachen rein, weil die sind jetzt noch zu kurz gekommen, die kommen in der nächsten Game 2-Folge.
Ich habe eine kurze Frage, weil wir gerade über die Stände gesprochen haben. Das ist wahrscheinlich für euch, Kuro, auch mega dankbar, oder? Weil ihr dann so viel Video-Footage habt. Also, oder leichter irgendwie schöne Bilder kriegt, oder? Wenn ihr auf so einer Veranstaltung seid.
Ja, einerseits schon. Andererseits ist es natürlich auch immer so ein, also zumindest in diesem Jahr mit irgendwie dieser Listenform ist es ja trotzdem noch ein bisschen so ein Gamble, weil wir sehr lange nicht wissen, wie die Liste aussieht. Und wir aber ja meistens am Mittwoch den Tag nutzen, um halt so Hallenrundgänge zu machen. Mhm. Und wir hatten dieses Jahr die glorreiche Idee, Krogi und John gemeinsam über die Messe laufen zu lassen, was
ARD.
zu dem führte, was wir uns ausgemalt haben. Denn also es war absolute Anarchie und Chaos und genau das
fand ich gut.
Ja, was wir wollten sozusagen. Wobei John war so im Vorfeld so, hatte echt so den Plan sich vorgenommen, so okay, bei dem Messerundgang, Koki, ich weiß, ist ein sehr energetischer Typ, ich werde dann versuchen, das auszubalancieren. Ne? Wenn er Plus ist, bin ich Minus, dann wird das so ein bisschen ausgeglichen. Und dann kamen wir zurück und meinte so, ja, das war nix. Also wenn Koki Plus war, war ich Plus und dann, also die haben sich eigentlich die ganze Zeit nur selbst hochgepusht und es war absolute Perfektion, also wir saßen sehr lange irgendwie im Büro und im Schnitt und haben überlegt, so, ist das wirklich sendefähig? Aber am Ende sagen wir ja, fuck it.
Aber Kuro, sag mal, wie macht ihr denn die Liste? Ist es demokratisch oder sitzt ihr am runden Tisch?
Ja, wir saßen am Ende am Ende eines jeden Tages, so gegen 19 Uhr, 19.30 haben wir uns zusammengesetzt und dann eine halbe Stunde darüber geredet, was haben wir gesehen. Also wir haben vorher eine Liste gehabt, so ungefähr so ein Mock-Draft, ne? Wenn man das so in US-Sport, ne? So ungefähr so, diese Spiele
müssen rein und die sind...
Die haben Hype, darauf hat man Bock und dann haben wir erstmal so eine Liste gemacht und natürlich hatten wir nicht sofort am Mittwoch alle Termine zu diesen Spielen und dann war das ein relatives, ja, also es war halt so ein quasi wie so eine Leiter. Dann kamen Spiele dazu, Spiele sind rausgeflogen. Mhm. An der Platzierung wurde noch was gemacht bis irgendwie Freitag. Also nach dem letzten Termin haben wir nochmal überlegt, so okay, gibt es da nochmal irgendwas, woran wir was verschieben müssen? Und ja, und haben uns das ja zum Glück ein bisschen offen gehalten mit diesen Honorable Mentions und den Enttäuschungen.
Das finde ich
mal gut. Dass dann halt, dass das dann so ein bisschen, ja, dass dann irgendwie viele Spiele dazukommen oder viele Spiele drin sind, auch wenn es halt nur echt immer so angerissen wird, aber bei der Gamescom hast du ja oft auch einfach nur so eine so 30-Minuten-Termine, also was willst du da großartig irgendwie erzählen, aber das ist halt irgendwie so eine bunte Mischung aus interessanten Spielen, ist aus großen Titeln oder vielleicht Spielen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte,
das
wie bei mir zum Beispiel Mann.
Das, wenn du schon sagst, also das Ding ist, ja genau, Mandragora zum Beispiel auch, dass man halt bei euch so einen kleinen Überblick bekommt oder einen großen Überblick, was gab's dieses Jahr, und wenn ich da etwas dabei ist, wo ich denke, oh, das sieht aber sehr spannend aus, dann habe ich ja trotzdem als Konsument noch die Möglichkeit, einfach bei YouTube den nächsten mir anzuklicken und dann den offiziellen Gameplay-Trailer anzuschauen, ja, zum Beispiel.
Von daher, ich finde es so geil, so die Möglichkeit zu haben, so viel zu spielen. Ne? Also ich habe mit Leuten geredet, die dann gemeinten, die hatten 30 bis 40 Termine irgendwie über die paar Business-Tage. Hi. Und ich denke mir so, ey, mein Ziel für dieses Jahr war es, zwei Spiele zu spielen. Ihr fragt euch, warum zwei? Gab es zwei Spiele, die mich besonders interessiert haben? Nein. Die Antwort ist einfach nur, ich wollte doppelt so viele Spiele wie letztes Jahr spielen. Und deswegen mussten es zwei sein.
Hat's
und
geklappt,
ich high-five mich. Jetzt. Es hat geklappt. Ich habe gespielt Dragon Ball und ich habe gespielt, ich glaube, Towerborn hieß es.
Ja. Wie wird Dragon Ball?
Es waren zwei. Ey, mega geil.
Geil.
Ich bin ja eh so ein Sucker für Anime-Spiele und Dragon Ball mochte ich eh schon mal. Es steht zwar nicht im Namen, aber es gehört ja zur Budokai Tenkaichi-Reihe.
Aber da habe ich noch kurz eine Frage.
Ja.
Was macht Dragon Ball, Sparking Zero heißt das? Mhm. Quasi der Name, also das Spiel heißt wie ein Eistee. Was macht dieses Spiel neu?
Ach, das kannst du bei den Dragon Ball Spielen generell fragen. Das war schon der Unterschied zwischen Budokai Tenkaichi 1 und 2. Das macht nichts neu. Du erzählst die Geschichte von Dragon Ball einfach nochmal. Nur sieht die Grafik besser aus. Das Kampfsystem ist so leicht abgeändert. Ne, es funktioniert ein bisschen anders. Kameraführung ist ein bisschen anders. Plus, was man jetzt das erste Mal neu dabei hat, ist halt die Dragon Ball Super Geschichte. Die gab es halt früher auch noch nicht dabei. Also, Dragon Ball Fans sind es gewohnt, dieselbe Geschichte immer und immer wieder zu spielen.
Ich finde das so bemerkenswert, weil ich auch so oft angesprochen wurde auf der Gamescom. Hast du schon Dragon Ball Sparking Zero gespielt? Ich so, also nein, ich hatte auch den Termin nicht, den hatte Markus, aber ich habe mir halt auch Sachen dazu angesehen. Ich dachte so, ja, also klar, die Auflösung ist jetzt höher,
ja,
aber das habe ich doch eigentlich schon auf der PlayStation 2 gespielt.
Ja, aber
also Geschichte,
ich muss sagen, ich habe trotzdem
mega Bock drauf. Ich auch schon auf der PlayStation 2 erlebt habe.
Also ich habe auch in so einem Summer Break mir Naruto Ultimate Storms geholt im Sale und ich besitze alle vorherigen Teile und ich habe mir das angemacht.
Natürlich,
und war so, ich habe jetzt dasselbe Spiel zum fünften Mal.
Aber es aber ist okay. Das ist also bei Naruto kein Fakt. Die Ultimate Ninja Storm-Reihe.
Wir nehmen mal unsere Anime-Lover-Brillen ab.
Nein, ist es wirklich nicht, weil die Ultimate Ninja Storm-Reihe erzählt das, also von Teil 1 bis zum letzten Teil, Haupttitel, nicht die Spin-Offs, die Haupttitel erzählen die komplette Geschichte in einem durch, nicht immer und immer wieder von vorne, weil das ist ja das, was Kuro gerade bei Dragon Ball meinte. Bei Dragon Ball hast du immer und immer wieder die Geschichte von Dragon Ball Z, immer und immer wieder. Und halt wirklich von Back to Back, also immer von Anfang bis Ende.
Ja,
und
ja.
Bei den Ultimate Ninja Storm Spielen ist es so, du hast immer Arcs. Also
genau.
Ultimate Ninja Storm zum Beispiel, ist Hauptding ist der Pain Arc zum Beispiel. Aber der Krieg danach, der kommt da gar nicht vor, weil die Geschichte damals auch noch gar nicht so weit war.
Ja.
Und so, wenn du die Ultimate Ninja Storm Reihe spielst, mit Ausnahme der Spin-Offs, das sind immer einzelne Geschichten, losgelöst, ein bisschen wie ein Film,
ja.
Auch nicht kennen, dann hast du einmal die komplette Naruto-Story gespielt, aber das, wie gesagt, unterscheidet sich von denen.
Und jetzt, der neueste Teil, den ich mir jetzt gekauft habe, hat die gesamte Naruto-Story nochmal in sich. Demzufolge.
Ja, das stimmt.
Das ist
Argument
in einem Spiel.
Ja, aber das ist ja kein Hauptteil mehr. Das ist ja das, was ich meine. Das ist jetzt wieder losgelöst davon. Aber ja, das ist quasi eine Summary der kompletten Geschichte. Aber genau. Das ist eh, die recyceln quasi die Highlights aus den anderen Spielen und packen die in einen Titel.
Plus
das funktioniert, wenn man das so komprimiert haben will, aber um die komplette Experience von der Story zu haben. Aber egal, wir driften ab.
Wir driften ab.
War auf jeden Fall
meinst
ein absolut spannender Einblick. Vielen Dank dafür.
Hey, ich mag einfach Anime-Spiele. Ich finde die mega geil. Ich liebe
Deep Dive Talk. Super geil. Ach, schön.
Voll.
Chris, was waren deine Highlight oder dein Highlight von der Gamescom? Chris ist tot.
Ach, ihr meint mich? Ja,
du wolltest von deinen Indies erzählen. Ich bin da nur so reingegrätscht, sorry.
Richtig. Indie-Spiele fand ich tatsächlich, kann ich sagen, allgemein Indie-Spiele. Indie-Spiele waren Highlight. Indiana Jones konnte ich nicht gucken, weil Microsoft den Peep-Move gemacht hat. Sie haben den Indie-Titel, den ich sehen wollte, zusammengelegt mit wie ist ihr Space-Spielchen, das jetzt ein neues DLC den kriegt.
Starfield,
genau. Und da dachte ich so, na, da spare ich mir die Zeit. Da gehe ich woanders hin. Das fand ich frech. Nee, aber Indie Arena Booth wieder mega geil. Habe ich bei Head Up vorbeigeschaut. Die hatten wieder Symphonia dabei. So ein geiler Plattformer, den habe ich letztes Jahr schon gespielt. Und Screwdrivers, geiler Name. Baust du dir mit Lego Technik ein Auto, kannst dann rumfahren. Und klar, wir haben es bei Tears of the Kingdom gelernt. Die Leute bauen alles, nur nicht das, was sie sollen. Das war ultra funny. Ich habe ein Spiel gespielt, Edge of Allegoria oder so, hat eine Gameboy-Optik, sieht echt aus wie direkt vom Gameboy gecaptured.
Geil.
Ist so rundenbasierter Fight und mit so einem ultra geilen Humor. Super erwachsen, aber ich habe mich weggeschmissen dann.
Geil.
Ey, Mandragora sage ich nichts zu, außer dass ich es richtig geil fand. Kann Kuro gleich nochmal sagen, hat er nämlich schon angesprochen. Ich habe ein Spiel gespielt, das heißt Maus, PI for Hire. Was so die 30er Jahre Animationsstil zusammen
so,
mit
so Shooter-Elementen
wie Bioshock oder so zusammenführt. Unfassbar geil sieht das aus. Und ja, ansonsten, wann unsere Folge hat, doch, ich glaube, da kriegen wir keinen Ärger mit dem Embargo. Bei Cosmo Cover so wie vorbeischauen und hab da noch ein Spiel gespielt, das heißt Worship. Und das war auch richtig nice, optisch, sehr Worship. Angelehnt an. Mhm. Cult of the Lamp. Allerdings habe ich mit den Devs geredet und sie meinten, die hatten das schon vorher, den Look, haben den dann bei Devolver, guckt euch mal das Spiel an, das könnte vom Stil her passen.
Ja.
Und dann hat Devolver gesagt so, wir haben hier schon eins, das sieht ungefähr genauso aus. Aber
krass, wirklich?
Sau cool. Ist halt so ein bisschen, geht mehr so in Richtung Pikmin. Du, im Endeffekt wie Pikmin mit Opfergaben und Blut, es ist Multiplayer, es ist, glaube ich, ein Roguelike, es ist alles in einem und es hat einen abgefahrenen Eindruck gemacht. Also, aber das ist das, was ich meine. Du gehst da hin und du weißt, Kingdom Come Deliverance wird geil, du weißt, Monster Hunter Wilds wird geil, aber diese Indie-Games, die von denen du noch nie gehört hast, die sind so cool, sich mit den Devs zu unterhalten, gibt mir so viel. Mm. Bei Raw Fury eine halbe Stunde mit dem Dev von Blueprints geredet, was einfach eine der wholesomesten Geschichten in meinem kompletten Videospielleben war und sowas. Das ist einfach, ja, wahnsinnig Chris, viel Spaß gehabt auf der Messe.
Hast du Constance gespielt?
Klar habe ich Constance gespielt. Aber Constance habe ich schon letztes Jahr gespielt, als du es mir empfohlen hast und ich es noch nicht kannte. Und dafür bin ich immer noch dankbar.
Constance, aber die Demo gibt es jetzt auch bei Steam, oder? Die neue?
Ja. Constance hat auch einen geilen Stand bei den Indie-Games. Aber das generell so, sehr viele von den Indie-Sachen finden wir jetzt, glaube ich, auch bei Steam. Aber gut, Mandragora, Kuro.
Ja, also Mandragora sagte mir im Vorfeld irgendwie gar nichts. Und das war halt schon Freitag und ich habe eigentlich schon so ein bisschen damit abgeschlossen mit so Terminen und den Spielen und war eigentlich, also weil ich auch die geistige Kapazität war nicht mehr vorhanden, mein Körper tat weh und ich war übermüdet. Und dann kam ich halt zu Mandragora und so grundsätzlich sind ja Metroidvania bei mir immer relativ schwierig. Ne, Grüße gehen raus an Hollow Knight. aber dann habe ich mich hingesetzt. Und ich habe so angefangen und ich war erst so, okay, also Mandragora zeigt relativ eindrucksvoll, dass halt trotzdem du coole Spiele haben kannst, selbst wenn die Zutaten halt relativ gewöhnlich sind. Ne? Also was ich damit sage, es ist so ein bisschen wie Metroidvania. Es ist so ein bisschen Souls-like. Es hat halt ein relativ klassisches Dark-Fantasy-Szenario. Aber trotzdem sind diese recht gewöhnlichen Zutaten, wenn man damit richtig umgeht, echt cool. Also es spielt sich toll, es hat eine coole Atmosphäre, es ist, ja, also es macht Spaß zu kämpfen, weil das eher ein bisschen gemächlicher ist, es ist sehr dialoglastig und ich hätte einfach die ganze Zeit weiterspielen können, weil ich irgendwie super angetan war. Es gibt verschiedene Klassen, super viele Skills und es wirkt halt echt so, ja, es ist halt irgendwie, ja, also, keine Ahnung, eine Spaghetti Bolognese ist jetzt auch nicht so das feingeistigste Gericht, ne, mit Zutaten, die du halt irgendwie kennst und du hast es 800 Millionen Mal gegessen, aber wenn es einfach von Leuten kommt, die wissen, wie man eine Spaghetti Bolognese macht, dann ist es halt einfach sehr cool. Und ja, ich war absolut angetan und werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
Geil. Shoutout Mandragora. Sehr geil.
Apropos im Auge behalten, können wir ganz kurz sagen, wie geil ich das fand, dass sowohl Borderlands wie auch neues Mafia auf der ONL angekündigt wurden. Mag beides mega gerne und ich freue mich voll.
Naja, also...
Der Film?
Ich muss da kurz mal reingrätschen. Oh, also Borderlands. Ich glaube, die haben Borderlands vielleicht wirklich einfach nur deswegen angekündigt, weil sie gesehen haben, dass der Film absolut scheiße ist.
Das kann sein.
Borderlands 3 fand ich auch einigermaßen enttäuschend. Das ist das Einzige, was Gearbox hat, finde ich. Borderlands. Das ist dann so, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, machen wir Borderlands 4. Also so, okay, gut.
Finde ich, aber ich weiß nicht, mir macht Borderlands, das ist so eine IP, da spiele ich immer gerne rein. Ich finde das einfach, das macht Spaß.
Ja. Ja, ich fand Borderlands 2 wahnsinnig nice. Borderlands 3 auch so, hat's mich ein bisschen verloren. Freue ich mich auf Teil 4? Ja, auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall reinschauen, aber ich bin nicht mehr so blind.
Ist ja auch total
In meinem Hype wie nach Teil 2. Teil 2 war für mich wirklich absurd gut.
Ich möchte auch Tiny Tina's Wonderlands Shoutout.
Borderlands 2 habe ich durchgespielt und danach direkt nochmal durchgespielt. Ja. Und Terramorphos war so unfassbar cool. Also das alles drumherum. Borderlands 3 habe ich mich richtig drauf gefreut und ich habe es durchgespielt. Und dann war ich fertig und dachte mir, ja, es ist so wie in Toy Story. Weißt, Andy kriegt irgendwie Buzz Lightyear und lässt Woody einfach fallen. Also der ist irgendwie so ein wirklich schlecht riechendes Stück Kot. Das ist einfach so, Dann war ich durch mit Borderlands und jetzt bin ich immer noch so ein bisschen verbrannt einfach.
Ich glaube, viele gehen so an Teil 4 ran, sind so, dann schauen wir mal, was das wird. Ja, dann habe ich ausgeführt.
Ich hätte Bock, dass 4 richtig gut wird.
Und Mafia finde ich so spektakulär, weil es gibt 3 Teile. Ein Teil war davon wirklich gut. Und das ist so, wie es halt bei Opening Nightlife, dann hat ja noch irgendjemand aus dem Team gesagt so, ja, und dank der Community ist Mafia auch heute noch so, also sinngemäß hat er es gesagt, so, ne, dank der Community ist Mafia heute auch noch da, wo es ist. Und ich dachte mir so, ja, natürlich ist es wirklich nur wegen der Community, weil Mafia 2 war schon eher etwas enttäuschend und Mafia 3, boah, das war schon...
3 war echt hart.
Schwierig.
Ja, das war wirklich, nee.
Und jetzt bin ich mal gespannt, also ich würde es mir wirklich wünschen, dass der neue Mafia-Teil gut wird, weil ich finde, das halt ist halt einfach so ein geiles Setting und gibt es viel zu wenig.
Voll.
Aber... ich würde da jetzt auf jeden Fall kein Geld drauf setzen und ich würde es auch nicht vorbestellen.
Ich bin hyped. Ich finde es geil.
Finde ich gut, dass du hyped bist. Hyped sein ist immer schön.
Aber die Opening Nightlife hatte schon, also der Opening Nightlife tat es gut. Ich hatte irgendwie so das Gefühl.
Ja. Gute Eröffnung
auf jeden Fall. Es war hochwertig produziert. Ein paar coole Ankündigungen waren dabei. Ich weiß nicht, ob man Peter Molyneux eine Bühne geben muss unbedingt im Jahre 2024. Aber das ist vielleicht, steht auch auf einem anderen Blatt geschrieben.
Diese Serie war geil. Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie sich das zusammengesetzt hat, aber da hatte ich Gänsehaut halt bei dem
Trailer. Dieser Typ war halt auch hyper sympathisch, ne?
Voll, ja, das war richtig cool.
Mein Highlight.
Voll geil.
Ja. Ihr seid mein Highlight.
Oh.
Er ist wieder ein High Five.
Also wir können zusammenfassen, wir können festhalten, dass die Gamescom dieses Jahr, die hat wirklich, wirklich, wirklich nach außen hin, sowohl in diesen internen kleinen Bubbles als auch in der großen medialen Welt wie bei ZDF Morgenmagazin oder bei RTL-Beiträge, dass es da wirklich eine positive, dieser Vibe herrscht, dass viele darüber positiv berichtet haben. Und ich weiß noch an den Zeiten, wo Spinner aus der Content-Creator-Community die Gamescom so richtig, richtig in den Schatten gestellt haben leider und dass die Tage nicht vorbei sind und es nicht mehr heißt, ja, Shooter-Games und bla bla, sondern dass Gamescom wirklich endlich da ist, wo es hingehört, nämlich ein ernstzunehmende, tolle, wunderschöne, gut gelaunte, vor allem aber auch, ist mir aufgefallen, eine echt liebe Messe, weil als wir dann dort waren vor Ort, da hast du jedem und jeder angemerkt, dass sie sich wohlfühlen. Da waren so viele Cosplay, die wir auch nochmal ansprechen müssen, weil das so, so geil aussah. Ja. Und alle haben sich wohlgefühlt, weil alle wussten so, ey, hier sind alle irgendwie gleich. Also wir sind alle wegen einem Grund hier und irgendwie, also so kam es mir vor, der Vibe war
alle wirklich, passen aufeinander auf
und ja, ich fand das auch super cool. Friedlich. Es gab keinen Schritt, es gab keinen dummen Sprüche, keinen dummen Glotzen oder irgendwie sonstiges und deswegen fand ich es sehr, sehr schön, dass der Vibe komplett vor, während und nach der Gamescom ein durchweg positiver war und ist und hoffentlich die nächsten Jahre auch so bleiben wird.
Zumal halt auch für jeden irgendwie andere Highlights da waren. Ne?
Voll.
Also wie ich jetzt sage, ey, ich fand irgendwie Borderlands Mafia Announcement irgendwie mega geil. Kuro sagt, fühle ich nicht so. Dafür war aber Monster Hunter dabei, wo Kuro sagt, Alter, mega Bock auf Monster Hunter, ne? Andere sagen dann, ey, ich bin mehr der Live-Sim-Mensch, ich gehe in solche Spiele.
Das war irgendwie crazy.
Für jeden irgendwie was
genau,
dabei.
Und genau das.
Finde ich, oder halt für mich ne, die Anime-Prügelspieler, geil.
Oder die Boards and Games Area.
Cards and Boards Area.
Sorry. Aber ja, passt.
I tried. I failed. Und das mag ich halt so gerne. So, es war ein so diverses Programm, es war so
geschichtigt.
Und
ich muss auch wirklich sagen, also für die Zuhörer, die gar keinen Plan haben, ich bin mit meinem zweiten Baby Arcade Highscore, bin ich da, habe ich einen Live-Podcast aufgenommen mit Stroppo, was sehr, sehr funny war. Und nach dem Auftritt, als ich zu Hause war, habe ich erst realisiert, was da passiert ist. Dass ich halt bei der fucking Gamescom einen Live-Podcast hatte. Weil es, am Anfang war es so, wie mit euch ein Poddy aufnehmen, so es macht Spaß, es ist cool und dä. Und als ich dann vor Ort war, war ich so, ich bin auf der fucking Gamescom. Das ist die größte Videospielmesse der Welt und ich werde gleich einen Live-Podcast haben. Ich war so, what am I doing here? Und es war aber dann wirklich zum Glück, dank des Publikums auch, was da war, wirklich eine sehr, sehr, sehr wholesome Nummer. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die haben sehr gut interagiert und es war ein sehr, sehr tolles Gefühl gewesen. Und als ich dann zu Hause war, hat sich angefühlt wie früher nach einem Festival, was ich gespielt hatte, wo man so war, so du bereitest die ganze Zeit drauf vor und dann lieferst du im Idealfall ab und du kommst nach Hause und dein ganzer Körper ist so, oh, we did it und dann kannst du das immer richtig entspannen. Und dann ist mir erst aufgefallen so, wie geil, Alter, Bucketlist, Gamescom, Auftritt haben, zack, auch abgehakt. Richtig, richtig, richtig geil.
Kommt er wieder mit seinen Rockstar-Geschichten.
Sehr ja, gut. Sorry.
Robert erzählt vom Krieg, ey.
Und abgehakt ist auch das Thema jetzt, die Gamescom. Wir kommen zum heutigen Spiel. Das heutige Spiel lautet Black Myth Wukong. Worum es sich dabei handelt, erfahren wir in der Infobox von dem lieben Kuro.
Ja, ja. Während wir schön gemütlich ein paar Tage lang in Köln verbrachten und über die Gamescom flaniert sind, reisten über 10 Millionen Menschen auf den Erdball nach Westen. Alles nur wegen Black Myth Wukong. 10 Millionen Menschen, das muss man sich mal reinziehen. Das sind 10 Millionen mehr, als Leute Concord spielen. Einige Wahrzeichen in China, die Bezug zum Spiel haben, gewähren aufgrund des Hypes sogar freien Eintritt, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Sogar die chinesische Regierung nutzt diesen Action-Titel für ihre Propaganda. Galten Videospiele in China vor kurzem noch als digitales Heroin oder Opium, wird das verantwortliche Studio Game Science nun für das feste Vertrauen in die chinesische Kultur und für das Engagement für die Bewahrung von Chinas exzellenter traditioneller Kultur gelobt. Berichtet zumindest die FAZ. Das nenne ich mal eine Kehrtwende. Einer der vier großen Klassiker der chinesischen Literatur, verpackt als ein spektakuläres und knüppelhartes Actionabenteuer. Doch was steckt hinter der hübschen Fassade? Timur, Marvin, Chris und Kuro sind dem Ganzen auf die Spur gegangen. Naja, zumindest für 2 Stunden, was für so ein Spiel schon ziemlich sportlich ist. Egal, zumindest sollten wir 4 grundsätzliche W-Fragen beantworten können, die eigentlich Teil dieser Infobox sein sollten. Aber es sind 30 Grad heute, es ist super warm. Ich besorge mir jetzt lieber mal ein leckeres Eis.
Sehr schön. Schönes Ding.
Richtig gute Infobox. Richtig gute Infobox.
Ja.
Ich wollte sagen, arigato kuro-san, aber es ist ja chinesisch, von daher macht das gar keinen Sinn.
You tried.
I tried.
Aber ich finde es sehr schön, dass wir da die Reise nach dem Westen, oder wie ist der vollständige richtige Titel, mit drin hatten, weil das ist was ich mir direkt aufgeschrieben habe für diesen Podium, wo ich mich auch mal versucht habe, so ein bisschen reinzulesen, weil
ist ja Dragon Ball eigentlich.
Genau, das Spiel beginnt ja im Prinzip mit einer relativ imposanten Sequenz, wo Wukong erstmal irgendwie mit einer Wolke irgendwelchen riesigen Göttern, Halbgöttern oder was auch immer entgegenfliegt, dann hast du da irgendwie ein
krasses Aussagen.
Super krassen Kampf. Das ist auch gleichzeitig das Tutorial, wo man gegen den Jadekaiser in Fragezeichen kämpft und da so ein bisschen das Fighten lernt. Und da war ich schon so, Alter, ein Affe, der auf einer Wolke fliegt, das ist doch Dragon Ball. Mhm. Und da war ich so, okay, erstmal googelt, was ist das Ding dahinter, und da kam ich nämlich eben auch auf die Reise nach dem Westen, wo ja entsprechend auch Dragon Ball drauf beruht und wo es dann heißt, ey, der hat irgendwie auf seiner Reise nicht nur gelernt, wie man kämpft, sondern hat eben auch diesen Stab bekommen, der sich verlängern kann, den wir auch schon aus Dragon Ball kennen, den wir jetzt hier auch schon im Eingang gesehen haben. Plus, der hat irgendwie 72 Verwandlungen gelernt, ein Feature, das wir auch relativ schnell im Spiel bekommen, was wir auch in der Intro-Sequenz sehen, wo er sich in den Vogel verwandelt. Mhm. Und wir sehen auch, dass er am Ende unter einem Stein begraben ist. Alles, was irgendwie alles in dieser Geschichte irgendwie vorkommt, wird hier relativ schnell irgendwie aufgegriffen, was ich ganz faszinierend fand, weil man auch hier, und es ist ja fast schon der Kreis, der sich schließt, weil wir eben über Dragon Ball geredet haben, eben auch ganz vieles davon in Dragon Ball gesehen haben, und finde ich irgendwie sympathisch. Mhm.
Mhm. Ich musste mich vorhin zusammenreißen, als ihr über Dragon Ball philosophiert habt. Mhm. Zu sagen, wir haben doch eigentlich ein geiles Dragon Ball Spiel gespielt. Das heißt halt nur nicht Dragon Ball.
Es gibt ja auch schon die ersten Mods, ne, wo du dann mit so einem Goku da spielen kannst, voll geil. Oder auch Darth Maul gibt's auch schon, richtig geil. Ja. Alright, ihr Lieben, also Black Myth Wukong, ich kann mich noch erinnern, als der allererste Trailer dazu rauskam, das war bei einer State of Play, glaube ich, ne, kann sein, weiß ich nicht, auf jeden Fall, als das rauskam, war ich so, oh Gott, das wird das Geilste, und ich sollte recht behalten, aber auf jeden Fall, wie war es denn im Vorfeld für euch, habt ihr den Titel auf dem Schirm gehabt, habt ihr Bock drauf gehabt, wart ihr hyped, oder habt ihr gesagt, oh, okay, dann schauen wir mal rein?
Ja, ich hatte den letztes Jahr auf der Gamescom, ich so reingestolpert. Das war letztes Jahr, als ich Mittwoch früh rum war. Das dann ja, okay, kann man hier spielen? Ja, okay, gucke ich mir an. Mhm. Wukong also, okay. Und dann reingegangen, und die hatten einen ganz geilen Stand, weil sie haben gesagt, ihr habt x Minuten Zeit.
Ja.
Es gibt insgesamt 4 Bosse. Wenn du einen schaffst, wirst du zum nächsten weitergeleitet.
Krass.
Und das war dann instant so eine Challenge mit allen, die da waren, wie viele Bosse man schafft.
Mhm.
Und das war... Ich habe nicht alle geschafft, ich habe auch die Fresse bekommen von einem und war schockverliebt in das Ding. Also, aber ich meine, es ist halt auch einfach ein geiles Konzept, du spielst einen verfickten Affen, super vielseitiger, also mit so einem geilen vielseitigen Stock, es macht richtig Bock, das Kampfsystem, du haust großen Butzemännern der chinesischen Mythologie auf die Fresse. So, das ist fucking perfekt. Aber dann auch noch mit diesen schwierigen Bossfights, und ich finde gerade da strahlt dieses Spiel halt extrem, hat es mich dann direkt schon bei den Eiern.
Sehr schön. Also ganz kurz. Bei mir war es folgendermaßen. Ich habe 2 Stunden gespielt und Chris hat schon vor mir gespielt, das wusste ich. Und nach der ersten Stunde musste ich meine Freude mit jemandem teilen, also habe ich Chris geschrieben. Und ich schriebe Chris, oh mein Gott, es ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich war
das ist okay, crazy.
Okay, und ich war wirklich.
Und das in einer Welt, in der Elden Ring existiert.
So, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Ich war wirklich, in meinem inneren Monolog war es so, ey, ich hatte vor 5 Jahren die Idee, mir ein Wukong-Tattoo machen zu lassen, weil der Affe ist einfach der King, Alter. Es ist ja der Monkey King. Maybe, wenn dieses Spiel es schaffen sollte, Witcher 3 von meinen Thron zu stoßen, gibt es ein Wukong-Tattoo.
Maybe.
So, dann habe ich aber 2 Stunden gespielt, so heißt unser schöner Podcast. Und nach 2 Stunden musste ich revidieren. Es wird auf gar keinen Fall Witcher 3 vom Thron stoßen. Aber Wukong, also pass auf, anders gesagt, Wukong ist nicht das beste Spiel der Welt, aber Wukong ist das beste Souls-like der Welt.
Oh. So. Aber muss man dazu sagen, ich frag's jetzt, ich will es dir nicht in den Mund legen, aber
das
beste
gerne.
Souls-like außer Spielen, die From Software gemacht hat.
Absolut, absolut.
Das ist like. Okay.
Genau, deswegen okay. Like. Das okay. Ding ist, pass
auf. Ich habe gerade das Entsetzen in Kuros Augen gesehen.
Nein,
abklären.
Ich war kurz davor, einen Schlaganfall zu bekommen.
Also das Ding ist, ich bin herrlich ehrlich genervt von Souls-like. Es reicht langsam. Es ist wirklich, wirklich leider too much mittlerweile. Ey, Wolong, Flintlock, Lords of the Fallen, sogar vielleicht Stellar Blade. Alle wollen Souls-like sein, und also ganz ehrlich, ich liebe Souls-like, es macht mir super viel Spaß, aber wenn es ein Gatekeeping-Game gibt oder Genre, dann ist es Souls-like. Ein Freund von mir zum Beispiel, der war so, ey, ich will das so gern spielen, 2 Freunde von mir sogar, und die sind so, ja, aber es ist wieder so ein super schweres Spiel. Und wenn wir mal Souls-like runterbrechen wollen, ist es ja wirklich, du gehst von Boss zu Boss und zwischendurch gibt es dann so ein paar einfache Gegner und eigentlich sind es ja nur Bosskämpfe. Ganz, ganz, ganz einfach runtergebrochen und du levelst natürlich auf. Und ich persönlich komme immer bei jedem Game, also ich würde so gerne Wolong oder The Lords of Fallen so gerne weiterspielen, aber bei jedem dieser Games komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht verzweifle, das wäre übertrieben, aber wo ich dann so ein Punkt bin, so, okay, das ist der Boss, den ich nicht legen werde in humanen Tries und das ist dann der Boss, wo ich halt zu lange brauchen werde und dann noch genervt bin. Und deswegen bin ich dann so, Wolong hätte die Kerbe einschlagen sollen, wie zum Beispiel Ghost of Tsushima oder sogar noch besser, finde ich ja, Jedi Survivor. Weil das ist ja die perfekte Balance zwischen einem geilen Action-Game à la God of War, Spider-Man, sowas in der Richtung, wo man sagen kann, ey, auch wenn du halt nicht der krasseste Gamer bist oder Souls-like affin bist, hast du trotzdem Spaß mit diesem Spiel. Und du kannst wirklich dann auch vielleicht den Schwierigkeitsgrad einstellen oder aber du kannst auch einfach ein Action-Spiel spielen. Und das Problem war, und jetzt kommt's nämlich, was das Hauptding ist, ganz viele Reviews waren vorher so, es wird kein Souls-like sein, es ist viel eher ein God of War. Und deswegen bin ich da rangegangen mit so, geil, let's fucking go, das wird mein Spiel des Jahrhunderts. Und dann merkte ich ganz schnell, nee, es ist nur ein fucking Souls-like. Und es ist dann so, ja, es ist gut, aber bitte sei doch mehr. Marvin, bitte.
Ich würde Kuro kurz den Vortritt lassen, weil gerne. Ich glaube, der will da was einhaken. Ich will eher so ein bisschen Groundwork betreiben.
Ich finde es relativ spannend, weil ich Black Myth Wukong tatsächlich relativ raffiniert finde. Ich bin auch davon ausgegangen, dass es halt eher ein Souls-like ist. So ein klassisches Souls-like, ne? Mhm. Also halt schwer.
Nioh.
So eine Leuchtfeuer, weißt du, Checkpoints.
Seelen verlieren und so, ja, genau.
Seelen verlieren, wenn man stirbt, man geht zurück und kann sie wiederbekommen und so ein Kram. Ich finde, Black Myth Wukong ist das tatsächlich zum Teil, aber auch irgendwie gar nicht, weil was du bei Dark Souls natürlich einerseits hast, ist, oder grundsätzlich Souls-like spielen, du hast es ja schon erwähnt, das größte Problem sind natürlich eigentlich die Bosse, die einen irgendwann am Ende von Abschnitten erwarten. Aber du hast ja trotzdem vorher die Abschnitte. Und diese Abschnitte sind in den meisten Spielen relativ kuratiert. Ne? Du musst irgendwo langlaufen und ein bisschen erkunden. Und wie komme ich jetzt von A nach B? Okay, relativ geradlinig, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Und ich finde, diese Herausforderung, von A nach B zu kommen, hat man so gesehen bei Black Myth Wukong eigentlich tatsächlich nicht. Weil für mich ist das eher so ein Boss-Rush-Spiel, sowas ähnliches wie so fast so ein bisschen vom Stil her wie Titan Souls beziehungsweise Fury.
Ja.
Und das, ich bin mir noch unsicher, wie ich das tatsächlich nach 2 Stunden finde, weil einerseits denke ich mir, boah, Spiel sieht so fett aus, ich wünschte, voll, ich könnte hier richtig was erkunden. Mhm. Andererseits sieht das natürlich grafisch absolut Wahnsinn aus, aber dieses, ich finde, das heißt, die Umgebungen oder die Orte, in denen du dich bewegst, haben so richtig krass was Kulissenmäßiges.
Als würdest du durch
so eine Filmstadt laufen. Und da hast du halt nicht, während ich bei vielen anderen Spielen oder Action-Adventures oder Souls-like so wirklich Bock habe, mal links und rechts zu gucken, habe ich das bei Black Myth Wukong irgendwie gar nicht, weil ich einerseits weiß, da gibt es sehr, sehr selten was. Manchmal hast du eine Kiste und da sind dann halt irgendwelche Ressourcen drin, die mich ehrlich gesagt gar nicht interessieren. Und B, denke ich, siehst du auch irgendwie oft was und dann ist da aber eine unsichtbare Wand und dann ist das bei mir relativ schnell, dass ich dann das
sage,
dann ist das hier einfach nur, laufe ich hier einfach nur von A nach B. Ich scheiß auf diese kleinen Gegner, weil die sind auch super easy. Ich will nur Bosse. Von mir aus könnten diese Areale noch kleiner sein. Oder lass es eine Zwischensequenz sein. So wie so eine etwas forderndere Version von Azura's Wrath, was ich absolut liebe, was eigentlich ein animierter Film ist mit Quicktime-Events, mehr oder weniger. Ich hätte einfach, von mir aus hätte man das noch mehr runterdampfen können, dass es wirklich nur Boss ist. Weil die Bosse finde ich tatsächlich ziemlich cool. Fast alles drumherum ist bei mir eher so, meh. Sieht ja schick aus, krass, aber es ist so krass für ein
Ich glaube, Mann. Es klang jetzt ganz kurz mal, ich glaube, es klang jetzt auch ein bisschen super negativ, aber ich bin einfach nur so enttäuscht gewesen, weil ich bin rangegangen mit so einem, das wird wie Star Wars Jedi Survivor, das Spiel ist fantastisch. Eine
Erwartungshaltungssache.
Genau, weil so viele Reviews gelesen haben, so, es ist kein Zuhause, es ist eher ein Action-Game, und mich so, let's fucking go, endlich mal. Und dann spielst du und bist so, ah nee, es ist ja doch das. Aber das Ding ist, was ich sagen möchte, ist, wir haben bisher nur 2 Stunden gesehen und ich habe schon in ein paar Reels und so gesehen, es wird verschiedene Biome geben, es wird verschiedene Verwandlungen geben und so. Und ich bin dann immer so, ja, ey, ich will das alles spielen. Das ist genau mein Setting. Aber ich weiß, es wird irgendwann einen Punkt geben. Da wird ein Boss kommen, wo ich so bin, so, ey, weißt du was? Fuck you. Das ist der Punkt, wo ich nicht weiterkommen werde. So. Und das nervt. Fuck you. Voll. Marvin, bitte.
Ja, ich würd gerne, weil wir sind ja immer noch ein Podcast, wo Leute auch das Spiel vielleicht gar nicht kennen, würde ich so ein bisschen Groundwork betreiben wollen.
Also ja,
ich
gerne.
Die Intro-Sequenz natürlich schon so ein bisschen umschrieben. Nachdem die vorbei ist und Wukong quasi besiegt ist, starten wir nämlich, und das ist ja das Witzige daran, wir spielen gar nicht Wukong, sondern wir sind im Prinzip ein anderer Affenkrieger, der aus diesem Dorf kommt und wo gesagt wird, hey, es gibt diese Legende und Wukong hat sich in 6 Relikte aufgeteilt und einer von euch findet die vielleicht alle, who knows, und bringt die dann irgendwo hin. Und diesen Affenjungen spielen wir dann entsprechend auch, der eigentlich ähnlich ist wie den Wukong, den wir am Anfang in der Intro-Sequenz gespielt haben. Und dann sind wir relativ schnell auch in einem, ich nenn's mal, tropischen Wald. Und der ist relativ offen, relativ nämlich genau wegen dem, was Kuro gerade eben gesagt hat. Das Spiel an sich ist nicht wie ein Elden Ring. Ihr könnt nicht diesen kompletten Wald erkunden, ihr könnt nicht links und rechts gehen, wenn ihr denkt, ach krass, was ist hinter diesem Baumstamm? Ihr werdet es nicht erfahren, weil da ist eine unsichtbare Mauer und ihr werdet nicht darüber kommen.
Das hat mich sehr an Nioh erinnert, das Leveldesign. Es ist sehr geradlinig, aber du hast das Gefühl, du läufst da irgendwie durch so ein Level.
Ja.
Ich hatte bei, ich glaube, es war Digital Foundry oder so, aber ich habe mir nicht viel angeschaut, aber irgendwo eben gehört auch, dass das erste Gebiet recht, also das, was Kuro sagt, quasi geradlinig, fast schon kulissenhaft ist, dass es hinten raus in anderen Gebieten, und ich weiß es von der Gamescom-Demo letztes Jahr, da bin ich mal durch die Wüste gelaufen und irgendwann durch den Schnee gelaufen. Also so viel weiß ich, dass noch passiert.
Ja. Geil.
Und das ist wohl hinten raus, dass es ein bisschen offener werden soll oder sowas. Aber das können wir natürlich nach 2 Stunden nicht sagen. Oder hat einer von euch das erste
Nein.
verlassen? Und um einfach ganz kurz diesen Erklärabschnitt zu beenden, was man dann nämlich macht, es gibt nicht so wirklich ein Ziel, es gibt immer mal wieder so einen Leuchtpfad, der einem so ein bisschen eine Richtung weist, in die man gehen soll, aber theoretisch ist man relativ frei in dem, was man macht. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich bin dann rumgelaufen, habe ein paar kleinere Gegner besiegt. Im Prinzip lassen sich die Gegner, auf die man trifft, in 3 Kategorien einteilen. Es gibt die nach 3 Schlägen tot sind, es gibt die, bei denen man so 10 Schläge braucht, bis sie tot sind, und dann gibt's die Bosse. Und es gibt nichts dazwischen. So,
es gibt ja Bosse und Bosse, habe ich irgendwie noch das Gefühl.
Ja, genau, es gibt so Bosse, die so in der Welt stehen, und es gibt Bosse mit einer Zwischensequenz davor. Und diese Gegner, auf die man 10-mal draufschlagen muss, wenn man die einmal getötet hat, sind die auch weg. Die man nur 3-mal schlagen muss,
die bleiben Raben, tatsächlich in der Welt.
Bitte?
Dieser Rabe.
Du meinst diese Vogelviecher, ja,
zum die Beispiel, waren tatsächlich, genau,
die fand ich recht strong am Anfang.
Richtig geil.
Genau. Aber es ist auch teilweise auch ein bisschen nervig, weil ich habe relativ zu Beginn, der erste Boss, auf den ich getroffen bin, das war die schwarze Seele, hatte, glaube ich, noch irgendeinen Namen dabei, und den fand ich mega schwer. Ich bin hingegangen, habe ihn probiert, gestorben. Hingegangen, probiert, gestorben. Und auf diesem Weg sind genau 3 normale Gegner. Und die muss man jedes Mal besiegen. Die haben jedes Mal dasselbe Moveset und die machen auch wirklich nichts anderes. Zum Beispiel der Typ vor der Brücke, ich habe den 3-mal geschlagen oder 4-mal, dann hat er mich so weggeschubst, ohne mir Damage zu machen. Dann hat er einmal mit seiner Axt auf den Boden gehauen, dann bin ich wieder an den Rang gegangen, habe ihn getötet. Und es war immer dasselbe Moveset. Der hat es nie geändert. Es gab da keine Variation, was ein bisschen boring war, weil ich habe diesen Boss safe 10 oder mehr Mal probiert.
Ich habe den schlussendlich... Seele. Ich
glaube, du meinst den wandelnden Schatten, dieser mit dem dicken Kopf, oder?
Der Wandering White, der riesengroße Kopftyp, der so klatscht.
Ja, der klatscht so, und dann macht er so eine Shockwave und
haut auf den Boden. Ach so, der Baby-Buddha.
Ja.
Boah, den habe ich geskippt.
Mega.
Genau, da muss man ganz kurz sagen, als ich gespielt, also wir haben ja oft hier und wir werden uns gleich auch darüber unterhalten, wer am meisten Bosse gelegt hat, wer am weitesten gekommen ist. Aber ich habe das Spiel ja vor Kuro gespielt und während ich spiele, habe ich gemerkt, dieser Typ war es nämlich, der ist stärker als die anderen Typen. Der ist auch stärker als Bosse und der ist stärker.
Ja.
Der ist wirklich sehr stark.
Es war, glaube ich, so, der goldene Reiter von Elden Ring, so ein bisschen.
Ja, genau. So, das hat mich auch den Eindruck gemacht, wie so, du weißt, du solltest den jetzt noch nicht hauen. Der ist nur hier, um dir zu zeigen, ja, dass es in dieser Welt genau starke das. Leute gibt. Und dann habe ich so in die Gruppe gefragt, so, töten wir, was wir sehen, sofort? So dürfen wir nicht weiter, wenn Kuro war, aber dann, glaube ich, ich weiß nicht, im Gym wahrscheinlich oder so. Also dann nicht so gut, ich spiele jetzt nach dieser Regel. Und ich durfte auch erst weiter, wenn ich den Typen dann
umgehauen habe. Das hast du also geschafft.
Aber Marvin hat ihn gelegt.
Nee, also ich habe ihn zu drei Viertels, also ich bin etwas über drei Viertels gewesen und dann irgendwann dachte ich mir, ich könnte jetzt die restliche Zeit benutzen, um auch das letzte bisschen noch zu schaffen, aber das war mir dann irgendwann zu blöd, weil ich wollte dann auch noch ein bisschen was
vom Spiel sehen. Ich glaube, der ist wirklich so für Level hoch und dann komm wieder.
Ich kann sagen, der ist für später, denn selbst wenn du ihn tötest, passiert was, was du noch nicht einsetzen kannst, weil du erst später, und auch das haben wir in den zwei Stunden hinten rausgefunden, die Fähigkeit kriegst, Geister einzusammeln und dann solltest du ihn erst machen, weil er hinterlässt seinen Geist. Was eine ganz geile Mechanik ist, ganz kurz erklärt, du kannst hier, also generell, man kann geil skillen, man kann seinen Stab verbessern, man kann seine Attack-Moves verbessern, man kann hier nicht so wie in einem Souls-like eigentlich, oh, ich setze jetzt mal 40 Punkte in HP rein, du kannst ein bisschen in HP gehen, ein bisschen in Ausdauer, aber auch, es ist alles viel zweckmäßiger, die meisten Sachen, aber hier, eine von den Sachen, wo du dich auch stärker machen kannst, ist, du kannst so Geister sockeln und ihn zum Beispiel zu sockeln, ist in dem Sinne geil, dass du ihn verwenden kannst, du drückst dann auf beide R2 und L2-Tasten und dann ballert er halt einfach raus und gibt so eine Kopfnuss und macht richtig viel Schaden.
Geil.
Was aber geil ist, ist, er bringt auch Stats mit und ich glaube gar nicht so wenig, plus 20 irgendwas Death oder so, ich habe irgendwas Geiles, aber das war, das hat mir echt gut gefallen.
Ja, aber voll nice.
Okay.
Ich wollte noch eine Sache sagen, ich finde nämlich auch, ich hatte nämlich genau das, was Kuro sagte, ich hatte so richtig das Gefühl, das ist eher ein Boss-Rush-Spiel, weil ich dachte erst so Souls-like, ich kann es so ein bisschen erkunden, ich dachte, es geht so ein bisschen den Elden Ring-Weg, aber gar nicht, es ist einfach nur so, wie finde ich zum nächsten Boss, weil das ist einfach nur Klang, 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 keine Ahnung, worum es geht, warum ich die töte, es geht einfach nur darum, sie zu töten,
so
es
schade.
Alles ein bisschen, es ist manchmal, also, ich weiß nicht, wie ihr zum Treffer-Feedback steht, ich habe da irgendwie, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie denke ich mir, es ist irgendwie geil, wie er mit seinem Stab rumfuchtelt und dann macht er so aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es bringt gar nicht so viel. Mhm. Er wuchtelt so viel, aber es passiert eigentlich damage-mäßig gar nicht so viel und das Einzige, was wirklich Damage macht, ist, wenn ich den Dreieck voll habe und
dann
quasi einmal den schweren machen kann. So, das war meine
aber dazu, also du hast völlig richtig, dein Gefühl täuscht dich da nicht, weil du benutzt die erste Attacke, die leichte, eigentlich nicht dazu, um ihm jetzt massiv Schaden zuzufügen, sondern um diese Fokus-Sache aufzuladen, damit dein zweiter Schlag dann crazier abgeht. Und das
aber
ist,
das heißt, ich arbeite nur darauf hin, einen starken Schlag zu machen. Das fühlt sich irgendwie für mich nicht richtig an. Also
nein,
irgendwie, mir fehlt da so ein bisschen die Varianz. Also so dieses, du darfst dir aussuchen, wie du spielst, sonst ist es so, es gibt diese einen Weg, viel Damage zu machen, that's it.
Na, ich glaube, das ist halt auch ein Zusammenspiel mit den Attributen, die du dann freischalten kannst. Also was ich dann irgendwann gemacht habe oder gesehen habe, du kriegst ja dann irgendwann den Zauber, damit du halt Gegner kurzzeitig lähmen kannst und wenn du das ein bisschen skillst, kannst du in der Zeit, in der halt die Feinde gelähmt sind, also wirklich immens viel Schaden machen. Und dann habe ich halt eher so gespielt, weil das halt auch relativ schnell wieder aufgeladen hat, dass ich dann halt über diese Lähmung gegangen bin. Also ich glaube schon, dass verschiedene Spielstile möglich sind im Kontext des Charakters und der Waffe, die du hast. Aber dass du über diese Attribute und Fähigkeiten, die du freischaltest, dir das schon so ein bisschen zurechtbiegen kannst. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck.
Halt nach ich habe den auch. Und hinten raus, bei der Gamescom letztes Jahr hatte man auch drei verschiedene Haltungen. Und da konnte man, also die hat jetzt nicht unbedingt die schnelle Attacke verändert, aber halt Dragon Ball mäßig, du hast halt einmal den Smash, sage ich jetzt mal, den wir jetzt alle benutzt haben. Ich hatte aber auch eine Fähigkeit, wo ich den Stab quasi nach oben hinstrecke
und
mich da draufsetze und da konnte ich dann
gesehen.
Da kann man dann auch Sachen dodgen und dann von oben so eine Attack ausführen und es gab eine Möglichkeit, die habe ich viel zu spät gesehen bei der Gamescom Demo, dass man so eine krasse Poke Attack machen kann und das war dann schon dann. Also du kannst zwischen den Dingern hin und her schalten, das war schon vielseitig.
Jetzt check ich, okay.
Aber ich meine, wir können ja erstmal nur das bewerten, was wir nach zwei Stunden gesehen haben. Und deswegen, also für mich wirkt das jetzt erstmal so ein bisschen easy, also easy nicht im Sinne von es ist leicht, sondern so im Sinne von sehr in Anführungsstrichen einfältig. Es gibt diesen einen Weg und nicht mehr. Aber
momentan. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, 2 Stunden.
Ja, ich bin wirklich ein bisschen, ich weiß es nicht. Also ich finde alles an dem Spiel geil, wirklich alles. Von der Grafik zum Sound, zum Charakter, zum Setting. Es ist unfassbar. Und dann kommt dieser Downer, dass es wirklich ein Souls-like sein will. Und mich hat's gewundert, weil es ja, wie schon erwähnt, 10 Millionen Menschen gibt es weltweit. Und ich bin so.
Ich finde, man muss sagen, immer Souls-like Boss Rush. Ich finde, das macht einen krassen Unterschied.
Ja, voll, natürlich. Ich habe aber auch gemerkt bei dem Spiel, ich habe ja viele Souls-like gespielt, immer sehr wenig. Aber diesmal habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, so From macht wirklich das Spiel, die sind halt die Besten. Also was Trefferfeedback angeht, was Reaktionszeit, was Button-Input angeht. Und du weißt, ich drücke jetzt Dodge und dann dodge der auch. Und bei Wukong war es oftmals so, wo ich so, ich bin doch ausgewichen, was ist dein fucking Problem? Und da war ich echt so, na, hier und da ist mir das schon passiert, wo ich dann ein bisschen so, maybe lag es auch an mir, um Gottes Willen, so, ne? Aber da habe ich dann wirklich gemerkt, so, okay, wenn du den besten Burger der Stadt willst, dann gehst du zum besten Burgerladen und so ist es bei FromSoft jetzt dann auch, dass du weißt, so ey, wenn ich jetzt, vor allem du kommst ja gerade aus Elden Ring, Marvin, das heißt, du musst ja wirklich so diesen Vergleich haben wie, ne, passt, also von daher.
Also da habe ich das vor allem bei den kleineren Gegnern gemerkt, es hat mich richtig genervt, so dieses, die sind zu leicht. So, ja, gib voll. Mir doch schwere Gegner, damit alles in der Welt schwer ist, damit ich weiß, es ist ein schweres Spiel und nicht dieses dumme, sinnlose, einfach Viereck bashen, damit ich da weiterkomme, weil das gibt mir halt auch nichts.
Also ich habe mega Bock weiter zu spielen, keine Frage. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführt. Aber ich habe mir sowas gewünscht wie bei, nehmen wir nochmal Ghost of Tsushima, dass du so kleine Sidequests hast, dass da NPCs kommen, die mit dir den Weg begleiten. Dass du, ey, meinetwegen auch Fetch-Quests, die man nicht machen muss, aber dass du diese Welt erkunden kannst. Dass du sagen kannst, geil, ich laufe jetzt mal links, ich laufe jetzt mal rechts oder ich habe jetzt nur eine Stunde zum Spielen, dann mache ich jetzt mal diese Questline weiter zum Beispiel. Aber dann ist es dann wieder
natürlich bisschen, alles kommen.
Who knows? Das kann natürlich alles kommen, who knows, aber dieser Ersteindruck, wo ich wirklich war, also wie schon erwähnt, Stunde 1 war so, oh mein Gott, ich mache mir ein Tattoo von diesem Spiel. Stunde 2 war dann so, reih dich bitte neben Flintlock, Wolong, Lords of Fallen, wie sie alle heißen, reih dich da bitte ein. Ja, ihr wollt alle das nächste Big Thing sein, aber es reicht langsam. Oder wie ist euer Empfinden mit Souls-like? Weil so ein Flintlock zum Beispiel, hat das irgendwer gespielt? Will das irgendwer spielen? Oh, cool, stimmt, da war das eine Game-2-Nummer. Stimmt.
Also es sollte irgendwie ein Thema werden für einen Game-2-Beitrag und dann wurde es ja Ostblind. Ostblind war stark. Weil die Version irgendwie nicht kam, aber ich habe auch sofort gemerkt bei Flintlock, so, nee, das fühle ich einfach nicht. Und das ist irgendwie, das ist halt so bei Souls-Likes, vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen elitär unterwegs, aber da gefallen mir wirklich nur die From-Software-Spiele. Und das klingt wie heftiges Fanboy-Tum, aber bei mir ist das nun mal so. The Search hat nette Ideen, aber es fühlt sich auch nicht so geil an. Es gibt immer so andere Souls-Likes, die irgendwie eine Idee haben und das transportieren, aber wo es dann an anderer Stelle schwächelt. Deswegen gefallen mir am meisten die Souls-like, die 2D sind, sowas wie Blasphemous.
Oh, mega.
Das finde ich halt
Hollow Knight, ja, genau.
Und Wukong tappt irgendwie auch wieder so ein bisschen in diese Falle, wobei es ja versucht wird, das so ein bisschen zu kaschieren, ne? Dadurch, dass es halt irgendwie so ein Boss-Rush-Ding ist. Aber ich finde, im Vorfeld so, du hast die Trailer gesehen und das Spiel ist halt grafisch eine absolute Augenweide und das stimmt. Aber ich finde, grundsätzlich ist dieses Spiel einfach sehr protzig. Also es fängt ja schon mit dem Start an. Ne? Mhm. Also das Spiel fängt an, wie andere Spiele aufhören gefühlt. Ja. Und der erste Kampf mit diesen Wolkeneffekten, wo du auch absolut nichts erkennst und diesen ausladenden, wirklich sehr fast schon überheblichen Animationen, die
voll
einfach sehr detailverliebt sind und das ist irgendwie cool, aber ich finde, alles an diesem Spiel ist halt protzig. Ne? Die Grafik von technischer Natur, die Animation, die Kämpfe ist super protzig, aber dadurch geht auch irgendwie so ein bisschen die Lesbarkeit verloren oder so diese Klarheit, die halt irgendwie Souls-Likes oder gerade so From-Software-Spiele ausmachen. Ich habe jetzt gerade nochmal dran gedacht, als ihr darüber geredet habt, das Spiel sieht absolut geil aus, aber ich find's eher cooler, wenn das Design cool wäre. Also klar, von dem Protagonisten, ist es cool und von den Bossen auch. Aber alles links und rechts ist natürlich sehr realistisch und sieht auch sehr realistisch aus. Und dafür ist ja die Unreal Engine 5 auch bekannt. Ich glaube, das ist ja Unreal Engine. Aber ich hätte gern einfach so ein bisschen mehr Design. Also ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll.
Es ist witzig, so, weil wenn man dir so zuhört, gerade hast du, glaube ich, 40 Komplimente verteilt, aber mit einer Tonlage, als wäre alles scheiße. Das ist so, wenn du Elden Ring spielst. Dieses Protzige, es sieht mega geil aus, diese krassen Wolkeneffekte am Anfang. Und die ganze, ich sag's auch so, das ist unfassbar. Ist unfassbar. Ja. Du hast es so, einfach alles da dran ist scheiße.
Nee, es ist ja nicht scheiße, aber ich merke halt einfach, so zum Beispiel bei Elden Ring, das ist technisch nicht so super geil, also weit davon entfernt, aber das spielt keine Rolle,
ja,
weil es halt einfach vom Design wirklich cool
absolut
ist. Ja. Und hier bin ich, du startest in einem Wald und es sieht einfach aus wie XY-Wald.
Ja, ja, voll, also ich verstehe, was du meinst. Also es ist so, der Charakter sieht besonders aus und auch, ne, man hat ja auch später, ne, findet man so ein Set und dann sieht das irgendwie cool aus, wenn das so ein ganzes Set ist, aber alles drumherum ist halt so, das könnte auch, keine Ahnung, das neue Nathan Drake Spiel sein, so.
Stimmt. Was ja, auch aber nicht selbst schlecht da wär. Hast du artistisch wird da halt irgendwas gesetzt. Ich bin durch die Areale gelaufen und meine Augen haben so geguckt, so die ganze Zeit so, wo gibt es denn etwas, wo ich mal so haften bleibe?
Ja, wo ist richtig der Point of Interest? Und jetzt kommt's nämlich, es gibt keine Map. Weder eine Minimap bei deinem
Hut,
noch eine große Map. Und es sieht, wie Kuro schon sagt, es sieht alles gleich aus. Deswegen war ich so, ich will mal erkunden gehen. Apropos erkunden, habt ihr die Ratte entdeckt?
Welche
Ratte? Okay, habt ihr nicht. Es gibt am Anfang im ersten Gebiet eine Ratte, die ihr dann necken könnt und sagt so, und dann rennt sie weg. Also, ne, so ein bisschen Meister Splinter-mäßig so.
Ja,
genau.
Gesehen, ja.
Und um die zu finden, war ich so, okay, ich wollte mal ein bisschen erkunden, darf ich da lang, kann ich da lang? Und bei manchen Sachen kannst du runterspringen und dann kannst du was entdecken, wie die Ratte zum Beispiel. Bei manchen Sachen ist so diese unsichtbare Wand, wo du so bist, so, lohnt es sich jetzt überhaupt da lang zu laufen? Weil ich habe ja keine Map. Und dann war ich so, ist das eine Designentscheidung? Kommt noch später eine Map dazu? Oder ist das einfach vielleicht lazy? Also es war so ein bisschen wischiwaschi, fand ich. Und
aber
ich
es ist ein bisschen interessant, wild,
dass es keine Map gibt, ja.
Ich habe mich auch gefragt, warum sie das mit der Map nicht machen, aber ich glaube, lazy ist es nicht, weil lazy finde ich das Spiel nicht. Ich
mein, nein.
Das Spiel geht schon ein paar sehr interessante Wege. Ich würde auch sagen, ja, es fühlt sich an wie ein Boss Rush und ich finde, also ihr habt das so negativ gesagt, ich finde das herrlich. Ich finde das richtig gut, weil A, ich liebe Bosse und B, bei den Bossfights ist das Spiel zu Hause. Die Bossfights machen das Spiel gut.
Ja, klar.
Wenn
ich
jetzt bewerten muss, bewerte ich zwei Sachen. Ich bewerte die Bossfights, die für mich wirklich, wirklich positiv sind. Und ich bewerte das zwischen den Bossfights, was so für mich eine 8 ist. Nicht mehr. Also so eine gut gemeinte 8. Das ist halt so optisch unfassbar.
Ja,
ich finde es, also gerade in dem Wald, als ich da drin stand und auch diese Sequenz am Anfang hatte, das war schon so every frame a wallpaper, ey. Also da kannst du wirklich, egal wie du reinguckst, Lichtverhältnisse, diese ganzen Sachen, das ist krass und das muss man auch bewerten als krass. Aber Kuro hat es vorhin auf den Punkt gebracht, es fühlt sich an wie eine richtig schöne Kulisse.
Ja.
Und genau das, wenn du, und das habe ich bei Videospielen auch, du testest zwei, drei Sachen aus und wenn die nicht klappen, dann hörst du damit für den kompletten Playthrough auf. Und dieses, oh cool, guck mal, ich spring mal da hinten hin und da so, da ist eine unsichtbare Wand. Und das passiert 3-4 Mal, dann hörst du auf zu suchen.
Ja, voll,
total. So Scheiß. Und genau das, also da zieht sich das dann alles so ein bisschen zusammen. Aber, und deswegen habe ich den Boss Rush so positiv in Erinnerung, dadurch, dass du andauernd vor den nächsten großen Wumps geworfen wirst, und ich glaube, ich habe in den 2 Stunden jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindestens 6 Bossfights mit einer HP-Leiste gehabt. So, ist es.
Ich hatte 8.
Ja.
Wow. What the fuck is wrong
reden wir gleich, with you? Lass da gleich drüber reden.
Lass da gleich drüber reden, aber das ist halt einfach so, das ist doch einfach nur geil. Also so, das hat richtig Bock gemacht, 8. Optisch geil.
Aber ich will noch eine Sache zu den Bossfights sagen und dann euch noch eine kleine Sache fragen, bevor wir hier die Frage ganz kurz klären und auch so ein bisschen Richtung Ende kommen.
Ja.
Was ich bei den Bossfights sehr, sehr, sehr cool fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet oder wahrgenommen habt oder whatever, ich hatte das ab und zu beispielsweise bei dem Wolf oder was es war, dieses weiße Vieh. Der hat irgendwann, habe ich ihn gegen ihn gekämpft und irgendwann hat er mich einfach gepackt, in die Luft geschmissen und auf den Boden und es war so seamless, weißt du? Es ist einfach so passiert, es ist einfach so im Kampf, als wäre das nicht scripted, sondern einfach so, der hat mich gerade geblockt, natürlich schmeißt er mich dann in die Luft, weil das ist irgendwie für ihn convenient, dass er das jetzt macht, und das hat sich so natürlich und echt angefühlt, und das fand ich ist eine ganz große Stärke des Spiels und der Bosskämpfe, ja, weil die irgendwie noch so ein Extra reinbringen, dass so ein bisschen dieses Konstrukt Videospiel so ein bisschen löst, und das fand ich hyper spannend. Und eine Sache, die ich ganz kurz noch in die Runde werfen wollte, weil wir sie noch gar nicht als Feature angesprochen haben, wir hatten zwar die Beschwörungen so gesehen schon, die ja nochmal so ein bisschen Stat-Punkte mitgeben, aber wir haben ja auch die Verwandlungen. Mhm. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, weil die finde ich auch extrem spannend, weil ich habe dann, als ich meinen ersten richtigen Boss besiegt habe, hat man dann ihn quasi als Verwandlung bekommen. Man kann sich innerhalb des Kampfes auf einmal in ihn verwandeln, hat diese Feuerklinge und
das ist geil,
ist das richtig mega geil. Ich finde, es ist ein richtig cooles Feature, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen das hier dieses Beschwörungsäquivalent aus Elden Ring ist, so dass Leute nachher sagen, nee, also wer das benutzt, ne, ist ja quasi
Idiot,
weil man hat eine eigene HP-Leiste, man hat andere Skills, es spielt sich zwar immer wie ein anderer Charakter, den man so mal reinswappt, bevor man wieder zu seinem normalen, wo es um was geht, swappen muss, und das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Feature, und ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch echt unterschiedliche Stile reinkommen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Ja, da bin
mega
ich auch
cooles
gespannt.
Ding.
Voll.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ich bin sehr, also, ne.
Aber ich deswegen meinte ich.
Ja.
Ich hätte, am liebsten hätte ich, das hätte noch mehr ein Boss Rush sein
können. Ja,
noch
rushiger. Mehr Bosse.
Also ich brauche diese Phasen zwischen den Bossen gar nicht. Gib mir eine Zwischensequenz. Und es kommt einfach direkt der nächste Boss. Das hätte ich am geilsten gefunden.
Ja, wäre ich
oder
sofort
irgendwie
dabei.
So fast wie so ein Roguelike, dass du dann auf so eine Karte kommst, so welchen Boss willst du als nächstes bekämpfen?
Linksrum.
Dass ich einfach nur auswählen muss. Ich brauche alles, was dazwischen ist, brauche ich gar
nicht. Erzähl mal die Bosse, die du...
Bosskämpfe machen echt Spaß.
Erzähl mal die Bosse, die du umgehauen hast.
Also 8 Stück.
Also
ganz kurz, wie viele waren es bei dir, Timur? Also wie viel hast du gesehen und wie viel hast du besiegt?
Ich weiß nicht, ob da noch einer davor war, aber auf jeden Fall habe ich auch diesen Wolf-Dude, dass du dann sich verwandeln kannst und diesen Feuerstab kriegst.
Aha.
Und dann habe ich den kleinen Buddha-Babykopf, bin ich dann an der Seite lang geschlichen, weil ich war so, nee, der ist für später. Und wenn du an den da vorbeigehst, kommst du ja zu dem großen weißen Wolf.
Ja.
Den habe ich nicht geschafft. Aber.
Okay. Und da war Ende für dich?
Da war dann Ende für mich. Aber ich habe erst den weißen Wolf versucht zu schaffen, weil ich so, ich schaff's nicht. Dann bin ich zu dem anderen Wolfsdude gegangen, der dir den Stab gibt. Den habe ich dann gelegt, die Waffe bekommen mit der Transformation, und dann war so ein richtiger Motivationsschub, weil ich so, fuck you, jetzt lege ich dich. Bin ich noch einmal hin, wegen Zeit halt, und dann habe ich einmal versucht. Ja. Nicht geschafft, aber es war sehr knapp, es war sehr viel besser. Und ich bin safe, werde ich den legen in meinem nächsten Try. Also bis dahin mal kam ich dann halt, denke ich mal. Hast du ihn geschafft, Marvin?
Ich habe 5 gesehen und ich habe 3 geschafft. Ich habe den Wolfsdude geschafft, ich habe den Feuerstab-Typ geschafft und ich habe noch so einen Frosch geschafft, der ein bisschen später kam.
Frosch.
Ich habe den Buddha nicht geschafft und wegen Ende Zeit habe ich diesen, es war so ein Mönch, ich bin quasi reingelaufen, dann wurde die Cutscene getriggert und dann war meine Zeit vorbei, da musste ich dann ausmachen. Ich habe den Kampf nicht mehr ausprobieren können. Ich habe aber, und das muss ich dazu sagen, ich habe leider nur 1,5 Stunden gespielt, nicht weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern weil eine halbe Stunde mein Spiel an war und irgendwelche Sachen laden mussten, Shading-mäßig.
Shader, ja.
Genau, und das hat leider zu lange gedauert, deswegen, weil ich das Spiel herrlich ehrlich zurückgeben wollte, weil ich wusste, ich werde es in nächster Zeit nicht spielen, weil ich noch Visions of Mana hier liegen habe.
Ich habe fucking One
Piece, ich habe Elden Ring. Genau. Und ich habe einfach ganz viele andere Spiele, die ich gerade spiele. Deswegen wusste ich, ich will es zurückgeben. Und deswegen konnte ich nur 1,5 spielen. Ich denke, in einer halben Stunde hätte ich bestimmt noch 1-2 Bosse sehen können.
Ja, Kuro, erzähl mal, welche Bosse du umgehauen hast.
Ich liebe den
also
neuen
Marvin. Also wenn wir den im Prolog den mitrechnen, sind es 8.
Okay, dann, ja, den
habe
ich
nicht
geschrieben.
Nicht.
Warte, schreibe ich auch mit auf. Okay, Prolog-Boss.
Dann bin ich 6.
Ja, dann?
Genau, dann, ich habe mir jetzt eine Seite aufgerufen mit den Bossen, die ich gemacht habe.
Also der erste, den ich gesehen habe, war so ein Bullguard-Dude.
Genau, Bullenwächter.
Den habe ich auch. Ja, genau, okay.
Bullenwächter? Den habe ich gemacht. Dann habe ich den wandelnden Schatten gemacht.
Den Wandering White, ja.
In 4 Versuchen.
Ja, das ist stark, da habe ich mehr gebraucht.
4 Versuche.
Dann kam der Feuertyp.
Ja. Feuerkling-Dude, ja.
Dann habe ich diesen weißen Wolf gemacht.
Weißer Wolf, ja.
Dann triffst du ja den Typen, der irgendwie deine Flasche besser machen kann.
Mhm.
Dann kannst du irgendwie so abgehen und dann triffst du dieses Echsenvieh.
Diesen Frosch.
Ja, diesen Frosch.
Ja, ja.
Genau. Okay. Ja, den habe ich auch geschafft.
Wie nennt ihr Menschen das nochmal?
Guangmu, also ja? Steht hier, das ist der Typ, der ist der Gifttyp, den du dann
ja auch. Der diese Giftschlangen auch beschwört, ja, genau.
Genau.
Ja, das
genau.
War der letzte, den ich hatte.
Da bin ich. Und dann rausgegangen. Noch den nächsten Boss, der heißt weiß gewandelter Edler. Das ist so in so einer Teich-Area taucht er auf und.
Ich habe die Area gesehen und konnte nicht hin, weil meine Zeit abgelaufen ist.
Aber welche hast du denn dann noch gesehen?
Yes! Nee, das sind die. Also ich habe 7, Kurat 8.
Ah! Da bin ich ja nur einen hinter euch. Das ist ja für eine vollkommen okay Leistung.
Spiel noch mal eine halbe Stunde.
Alter.
Nichts zurückgeben.
Aber ich habe, to be fair, ich habe den einen Boss ja nicht geschafft.
Welches Level wart ihr? Wisst ihr das?
Das habe ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Aber habt ihr Skilltrees verteilt?
Alles auf Vitalität und Ausdauer.
Nee, ich habe, das ist normalerweise das, was ich in jedem Soulstack mache, aber in dem hier habe ich ganz viel in diese Melee-Combo-Schissel-Sachen gesteckt.
Also ich habe viel in Ausweichen gemacht, dass das irgendwie, du konntest einen Skill freischalten, wo dann Ausweichen auch irgendwie flinker wird oder so, war, glaube ich, die Beschreibung. Mhm. Und dann habe ich vor allen Dingen viel halt in diesen lähmenden Zauber gemacht und dass das dann mehr Schaden macht.
Hm. Das ist, glaube ich, super smart.
Smart, ja.
Das klingt nicht doof. Ja, Kuro, GG. Und noch ganz kurz zwei Sachen. Das erste, Feminismus ist wichtig und ich will, dass wir das in diesem Podcast erwähnen. Und das zweite ist, Kuro hat das Tackeln gewonnen auf der Gamescom.
Achso.
Gut. Glückwunsch also richtig. Auch in dieser Sache.
Glückwunsch
an dieser Sache. Ein Applaus für Kuro.
Ja. GG. Also, liebe Freunde, was unterm Strich übrig bleibt, ist, falls ihr Souls-like-affin seid, Freunde von Souls-like, dann greift hundertprozentig zu bei diesem Spiel. Falls ihr wisst, ihr seid keine Souls-like-Fans, schaut euch ein Playthrough an. Vielleicht sowas dann doch lieber. Was ich sehr gut finde, ist, dass dieses Setting endlich so viel Beachtung bekommt. Das heißt, wir haben Sachen wie The Last Ronin, jetzt haben wir Wukong, es kommt der neue Assassin's Creed Teil und so. Das ist so viel von diesem, eins meiner Lieblingsgames dieses Jahr. Jetzt werde ich es bestimmt falsch aussprechen.
Valorant,
Konsole Edition. Kami, wie heißt es denn? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Egal, ich mir fällt es gleich ein.
Kami, hinterher ein.
Kamigawi, wie heißt es denn? Shadow of the Princess, irgendwas. Fantastisches Spiel. Kommt bei der GOTY-Folge auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass wir sehr viel mehr dieser Games kriegen, weil es sehr, sehr viel schöner ist und eins meiner Lieblingsgenres. Doch, mein Lieblingsgenre, doch, schon in dem Falle. Bevor wir zu den nächsten Picks für die nächste Episode kommen, für unsere September-Folge. Ample. Und vor allem, hat jemand von euch Indica weiter oder zu Ende gespielt?
Ha. Oh shit,
nee. Ich schäme mich so doll, weil das Spiel geht, keine Ahnung, 4 Stunden. Ich hätte es auf einer Arschbacke weiter durchspielen können. Und ich habe gesagt, dass ich durchspielen werde, weil ich auch echt cool fand. Ich habe es nie wieder.
Es ist der Fluch. Es ist der Fluch.
Es ist der Fluch.
Aber ey, Ampel, ich gebe euch allen grün.
Same.
Ich bin ganz ehrlich mit euch.
Ich habe auch alle grün. Ich habe Marvin gelb, Kuro und Timur grün. Allerdings weiß ich jetzt schon, dass es falsch ist, aber das habe ich aufgeschrieben und deswegen lasse ich so.
Ich habe Marvin gelb gegeben, Timur grün, weil ich dachte, der feiert's einfach hardcore ab.
Tue ich trotzdem.
Und Chris auch grün, weil er mag einfach schwere Bosse.
Fair.
Ich gebe dem
gelb. Marvin ist so wohlwollend gelb, weil ich dachte, dass kann er vielleicht nicht hassen. Also
ich hätte Marvin auch fast gelb gegeben, weil Marvin gerade Eldenlord ist, aber dann dachte ich mir, der liebt das
noch
Setting
nicht,
und so.
Hallo.
Naja, aber in meinem Herzen bist du schon einer.
Was
deswegen habe ich trotzdem eine grün gegeben, weil ich dachte, mit dem Setting und so finde ich schon, glaube ich, ganz
auch
geil.
Auch wenn der Schmied mich schon so genannt hat. Noch ist es nicht so weit.
Okay, wir sind auf Kuro, was gibst du dem Game?
Ich gebe dem Game gelb. Also ich mag Black Myth Wukong. Also technisch ist es cool, designmäßig ist es also technisch visuell beeindruckend, aber halt nur auf technischer Ebene und nicht so wirklich, also zumindest nach den ersten 2 Stunden fehlt mir so ein bisschen so, oh, guck mal, hier ist sehr cool.
Ja,
mehr als geile Lichteffekte oder geile Effekte grundsätzlich.
Verstehe ich.
Wenn es einfach nur Bosskampf gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich etwas wohlwollender, aber so hat es halt irgendwie Elemente oder Passagen, die ich nicht brauche, die ich einfach am liebsten alles skippen würde. Mhm. Und deswegen bin ich bei gelb.
Chris?
Ich gebe dem Game grün, weil es mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß macht für das, was es ist und meiner Meinung nach auch sein will und da seine Stärken hat. Also diese Boss-Geschichten und alles. Da muss ich sagen, hatte ich in noch keinem Souls-like-Spiel. Und ich sag's jetzt mit Anführungszeichen, so viel Freude wie hier, welches nicht von From Software gemacht wurde. Ich hatte sehr viel Freude bei Mortal Shell. Das war cool, aber auch das hatte sehr viele Flaws. Nioh schmeißt sich meiner Meinung nach den Stock in die eigenen Fahrradspeichen aufgrund von diesem abartig dummen Loot. Und dieses Spiel hier hat auch Flaws, die ein bisschen so einen Beigeschmack haben. Allen voran diese völlig dumme Kontroverse um diese Content-Creator-Richtlinien, die eine Woche vor Release rauskam, was kompletter Bullshit ist. Aber es ist auch so, als wir damals bei der Gamescom waren, hier Miggy, ich, also Miggy von Free-to-Play, Shoutout, die letztes Jahr gespielt haben, wir haben gespielt und danach haben sie uns gefragt, so, wie findet denn ihr, dass das Spiel aus China kommt? Und solche weirden Sachen. Und da da denkt man sich schon so, hä? So, nicht wie hat dir das Spiel gefallen, sondern das. Und jetzt hinten raus kam raus, dass einfach viele Content Creator, die am Anfang, also mit Bemusterung ausgestattet wurden, so ein scheiß NDA hatten, wo sie über verschiedene Dinge wie Politik nicht reden durften und sowas wie Feminismus oder Covid. Ich habe jetzt alles in diesem Podcast erwähnt, deswegen ist mir als wirklich großen Fickfinger in die Richtung. Aber abseits davon macht mir Wukong wirklich Spaß. Also die Bossfights machen mir wirklich, wirklich Spaß. Das andere ist für mich einfach nur unnötige Scheiße. Also das Hin- und Herlaufen zwischen den Bossen ist okay. Also wie vorhin schon gesagt, es ist für mich kein Gamebreaker. Es ist halt eine 8. Aber das Spiel könnte mit so ein bisschen mehr Seele, und ich glaube, das ist genau das, was Kuro fehlt, diese nicht nur eine Kulisse hinstellen in Unreal Engine 5, die unfassbar geil aussieht, sondern einfach ein bisschen mehr noch diese Extrameile gehen, die eben ein Elden Ring geht.
Ja.
Ich glaube, dann hätte dieses Spiel wirklich, weil alles andere ist da und schwierige Dinge sind da, dann hätte dieses Spiel wirklich mehr sein können. Aber so ist es ein ziemlich geiler Boss-Rush-Simulator.
Tja, stimmt schon.
Ich gehe mit Grün. Sauber, ich finde, geil. Es ist ein schönes Spiel. Hallo, Kuri, jetzt, also.
Nee, aber das war mir klar. Nachdem, was du heute erzählt hast, wusste ich, du gehst auf Grün.
Es ist ein schönes Spiel. Optisch natürlich total nett anzusehen. Es ist auch effekthascherisch natürlich wieder mit seinem Stock rumfuchtel. Das holt mich irgendwie ab.
Voll.
Ich mag das Setting, ich mag den Charakter. Ich habe meine Kritikpunkte auf jeden Fall, was das Trefferfeedback angeht, was die Rando-Gegner in der Welt angeht, was das Erkunden angeht. Also es ist kein perfektes Spiel, es ist kein tiefgrünes Grün, das noch nie grüner gegrünt hat, sondern es ist ein Grün, das mehr ins Gelbe reingeht, natürlich.
Also eigentlich schon gelb.
Es hat
leichte
Gelb-Tendenzen. Aber es ist auf der Farbskala, würde man das eher einem Grün als einem Gelb zuordnen.
Geil.
Und ich finde, so Spiele darf es auch geben, auch wenn ich jetzt das Spiel schon zurückgegeben habe, heißt es nichts.
Ich habe Granblue Fantasy auch noch gekauft danach, von daher.
So.
Ja.
Es ist einfach gerade viel auf der Platte und
eben.
Ich glaube, ein Boss-Rush-Spiel ist nicht zwingend was für mich. Ich kann es aber unabhängig dessen sehen. Also auch wenn ich sage, für mich ist es vielleicht nichts, ich verstehe komplett, wenn man ein Souls-like-Fan ist und wenn man einfach Boss-Rush-Modes mag, dass das einen komplett abholen kann und dass das einem total viel Spaß machen kann und mit den Fähigkeiten und mit den Sachen, die sich da so jetzt gerade schon angedeutet haben, von Sets über Verwandlungen, Beschwörungen etc., dass man da sehr viel Spaß mit haben kann und deswegen ein Grün. So.
Geil, fand ich gut. Ich gebe dem Spiel natürlich auch eine Grün, obwohl es natürlich ein bisschen gebröckelt hat nach der ersten Stunde. Einfach auch aus dem Grund, weil schon alles genannt wurde, ne? Also, ne, sieht fantastisch aus, spielt sich total, etc., etc., etc. Auch, und jetzt noch on top, als ich dann den Dude gelegt habe und dann diesen Feuer-Budokan bekommen habe, dieses Feeling, was man hat, wenn man einen Boss legt bei einem Souls-like, das ist einmalig. Und auch selbst beim 12. Souls-like, was ich spiele, wirst du trotzdem dieses, oh, ich bin der geilste Feeling. Und das machst dann wieder wett. Deswegen, ich crosse alle Finger, die ich habe, dass es hoffentlich noch mehr wird in dem Game. Also mehr vielleicht Story, mehr vielleicht NPC. Ihr wünscht euch einen Boss-Rush, das finde ich vollkommen fair. Ich wünsche mir mehr Fleisch. Ich muss immer an Rise of the Ronin denken. Das war ja auch mal ein Titel hier bei uns in dem Podcast.
Und da war es bei mir so, dass mein Spiel endete nach diesem riesen Prolog und dann diese offene Welt dann da ist. Und ich habe meinen Enterhaken und ich sehe schon auf der Map so, ich habe so viel zu erkunden. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe auch damals gesagt, das wird immer eine GOTY-Liste kommen. Wird es bestimmt, aber nicht so weit oben, weil einfach, ich habe das Spiel weitergespielt. Und dann wird es einfach wieder Schema F und es ist sehr, sehr, sehr generic und es ist so generic, dass dann immer keine Lust mehr hat, weil, das Beispiel, weil du bist so, ey, ich könnte jetzt NPC 5 von 12 deine Quest weitermachen, die mir überhaupt nicht irgendwie wichtig ist. Und dann ist es natürlich jetzt bei so einem Wukong mehr so, ey, du hast einen Strang, den du langlaufen musst und das ist dein Ding. Und ja, ich gebe dem auf jeden Fall eine Grün. Ich glaube, ich muss mit einem anderen Mindset rangehen, weil ich bin da rangegangen, wie so, ey, das ist das nächste God of War in Asien, eine Reise nach Westens. Ich gehe jetzt ran mit einem, ey, es ist ein fucking Souls-like, was das Beste ist, was ich je gespielt habe, maybe, who knows, also settingmäßig und so mich abholen. Und ich werde mich reinknien, Freunde. Ich werde mich reinknien. Ich werde euch nächste Episode, die im September kommen wird, sagen, wie weit ich gekommen bin. Ich... Also, ihr beide gerade 8 Bosse gelegt. Ja, fuck you, Alter. Und mal gucken, ob ich bis zu diesen 8 Bossen komme in der nächsten Episode. Aber ich werde auf jeden Fall, ja, ich weiß, es gibt den Fluch, aber ich habe den Fluch schon öfter gebrochen. Sodass ich auch dann Sachen wie Rise of the Ronin oder auch Granblue Fantasy weitergespielt habe. Zwar nicht weit, aber ich habe es trotzdem
mal nicht sagen, brechen kann dann du, ey. Vielleicht schaffst du es dann nach 3 Stunden oder 4 Stunden dahin zu kommen, wo Kuro nach 2 ist.
Ey, ohne Scheiß, aber es ist geil. Es war auch bei, das war bei Wolong ja genauso. Als wir aufgenommen haben, die war so, dann war ich da bei dem, dann bei dem, dann bei der Tiger und dann habe ich ja weitergespielt, war so, Jungs, ich habe jetzt diesen einen Boss geschafft.
Hast du gut gemacht, Alter, Mann.
Man ist so, hey. Aber das motiviert ja auch, von daher. Ja,
es aber ich habe ein bisschen Spiel. Das Gefühl, dass die Elden Ring-Erfahrung mich so ein kleines Stück näher an Chris und Kuro gerückt hat. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so weit weg.
Voll. Okay. Alles ist gesagt worden, liebe Zuhörende. Es ist ein tolles Spiel. Wir sind gespannt oder ich bin gespannt, auf welcher GOTY-Liste oder wo es bei welchen GOTY-Listen dieses Jahr auftauchen könnte. Wir kommen zur nächsten Episode, welche im September erscheinen wird. Und im September, und zwar genau am... Ist das die richtige Liste? Ja. Am 12. Oktober, September... Entschuldigung, na klar, wir haben ja schon jetzt September, ne? Oh Gott, ja. Krass, das Jahr ist auch so schnell
umgegangen. Wir haben doch heute den 12. September.
Wir haben doch heute den 12. September.
Heute.
Deswegen, die nächste Episode wird rauskommen am 10. Oktober. Und das Voting für dieses Spiel wird, wenn ihr jetzt reinhört, am 15. September stattfinden. Bei unseren Socials, Threads und X. Und da dürft ihr dann gerne voten, welches Spiel wir als nächstes spielen werden. Wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet uns auch gerne, lasst ein Follow da, lasst ein Like da und empfehlt es auch gerne weiter. Das hilft uns natürlich sehr. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Ich weiß schon, welche Spiele das sind. Deswegen möchte ich gerne das anfangen. Chris, dein Spiel ist auf meiner Liste schon seit 3 Jahren, auf meiner Wishlist auf Steam. Deswegen erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
Ich habe den Shower with your Dad Simulator dabei. Und also, mein Spiel ist The Plucky Squire. Und ja, es ist...
Moment. Oh. Der deutsche Titel ist Der kühne Knappe. Also, genau. Bitte kühne Knappe nennen.
Also, Der kühne Knappe ist tatsächlich, ist das echt der deutsche Titel? Ja. Der kühne Knappe von Devolver. Tatsächlich, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat bei irgendeiner PK, ey, war er, glaube ich, instant im Herzen. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, diesen Monat kommen so viele krasse Spiele raus. Deswegen würde ich nicht sagen, es ist ein Sure-Shot, aber es sollte ein Sure-Shot sein, aber es kommt halt eben, ich nehme euch eure Nominierungen nicht vorweg, aber das sind auch alles 10 von 10 Vorfreude-Games. Das Ding ist, es ist Devolver, es ist so ja super lieb für Devolver und keine Ahnung, 2D, 3D, diese Figuren brechen aus einem Buch aus und also der kleine Knappe bricht aus dem Buch aus. Es sieht alles so innovativ und geil aus und jedes Mal, wenn ich was dazu sehe, habe ich noch mehr Bock, es zu spielen. Das zieht sich jetzt schon wirklich lange. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom gesehen. Dieses Jahr war es gar nicht mehr auf der Gamescom da, weil es eben jetzt vor der Tür steht. Aber ey, der kühne Knappe. Let's go.
Plucky Squire. Richtig geiles Game. Devolver. Lieben wir. Als nächster, Kuro. Was hast du dabei?
Oh oh. Ach man, Leute, was soll ich sagen? Ich habe die Spiele gesehen, die ihr in den Raum schmeißt. Und das sind alles Titel, wo ich mir denke, so, ah ja, das wird safe gewortet. Und dann war ich da.
Aber du musst ja nicht immer zwingend was nehmen.
Und ich dachte an Parcel Core. Und ich habe schon super oft von Parcel Corps erzählt. Das hat so ein bisschen Jet Set Radio Vibes, aber halt auf einem Fahrrad und man ist irgendwie ein Kurier und muss halt Sachen ausliefern. Und ich denke mir, oh, das ist mal was, das ist fresh, das ist cool, das ist bunt.
Aber es will halt niemand.
Unbesorgt, aber es wird halt niemand voten. Und das tut mir in der Seele weh, weil eigentlich ist mein inoffizieller Vote Parcel Corps. Aber anscheinend haben die Leute draußen keinen Geschmack oder wählen nur das, was sie kennen, ne? So, ne? Wir gucken halt auch jeden Sonntag fucking Tatort, weil wir haben ja nichts anderes.
Wir gucken ja auch immer Game Two, weil wir nichts anderes haben.
Und deswegen muss ich ein anderes Spiel nehmen, was ist halt so ein Hochkaräter, was ne, auch eine Fortsetzung ist, ne, hat eine 2 hinten dran, aber es ist halt einfach mehr als vom ersten Teil. Es ist Frostpunk 2, ich hab's auf der Gamescom gesehen, es sieht absolut fucking fantastisch aus. Es ist halt mal wieder Überleben in der Post, in der eisigen Postapokalypse muss man ja eine Siedlung errichten oder ja, eine Stadt, Dorf, was auch immer, wo Menschen wohnen, irgendwas.
Genau, und dann halt ganz zusehen. Kurz, der deutsche Name für Frostpunk 2 ist übrigens frierende rebellische Subkultur 2.
Ja, also bitte auch also so nennen. Also frierende Zwo. Rebellische Subkultur 2
Zwo.
Ist ich wünsch, es einfach wirklich mehr so. Von allem, was der erste Teil hatte. Es sieht cool aus, Atmosphäre ist cool, hat wieder knallharte Entscheidungen, mehr Möglichkeiten, es ist einfach mehr und mehr finden wir aber super geil, deswegen nehmen wir nicht der charmanten
Indie
Parcel Corps. Sondern
ich finde
es frostige Subkultur
Suppenkultur
Rebellismus 2.
Ich finde, es reiht sich auch schön ein neben Indica und dann auch noch neben Hellblade und das ist so diese Good Vibes, die wir dieses Jahr haben.
Weil gute Laune Spiele.
Gute Laune macht keinen Spaß.
Warum?
Draußen sind 30 Grad, warum sollten wir denn gute Laune Videospiele spielen? Fuck it. Okay, wir kommen zu den zwei Hochkarätern, welche jeder und jede spielen werden. Wir ebenfalls, auch wenn es gewotet wird oder nicht, ist scheißegal. Marvin, magst du oder soll ich?
Ah, ich kann gerne machen. Ich mach's super kurz. Mein Spiel ist Astrobot. Das habe ich reingenommen. Das hat damals angefangen als Tech-Demo für den Controller. Jeder hat's geliebt wegen der 1000 Referenzen. Sony hat's gedacht, hey, das hat ja so gut funktioniert. Lass einfach einen Titel draus machen, wo Leute Geld für bezahlen. Und die Leute haben Bock drauf. Ersten Reviews, Previews waren sehr gut. Von daher, ich bin sehr optimistisch, dass da einfach wieder viele PlayStation-Referenzen drin sind, dass man eine gute Zeit mit Astrobot hat und das wird ein kleines, nettes 3D-Jump'n'Run. Fertig. Punkt.
Voll. Geiles Game. Ich muss ja sagen, ich habe ja die PS VR 1 und Astrobot VR ist eins der allerbesten VR-Games, die ich je gespielt habe. Ist so toll. Ich wollte noch ganz kurz sagen, das Spiel, was ich gerade gesucht habe, heißt Kunitsugami Path of the Goddess und das ist wunderschön. Checkt's aus, liebe Freunde. Mein Pick wird aber sein...
Capcom-Ding, ne?
Ja, es ist so schön. Mein Pick wird sein The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Es ist soweit. Endlich dürfen wir auch mal Zelda spielen. Das Ganze sieht wunderschön aus, wie in der Optik von...
Warte mal, was heißt, wir dürfen ja auch mal Zelda... Wir spielen doch immer Zelda.
Ja, aber diesmal ist, wie bei Ghostbusters, der andere Teil, wo dann alle Frauen waren, ist jetzt auch, dass Zelda jetzt auch eine Frau ist.
Ach so. Ja. Okay.
Mach mal hier Fartnoises rein. Gut. Also Zelda kommt raus. Es sieht aus in dieser schönen Optik von auch, war das Link's Awakening damals?
Ja,
Links habe ich geliebt, war richtig schön und deswegen, als der Trailer rauskam, war also, oh mein Gott, es ist so geil und deswegen freuen wir uns alle darauf. Das wird sehr schön gespielt. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe noch zu werdende Freunde, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Für all die, es noch nicht getan haben, schaut die Game 2 Episoden zu Gamescom. Die sind sehr
gut. Mache ich. Ganz ehrlich, mache ich.
Okay.
Habe ich Lust drauf. Sehe ich da den Kuro drin?
Ja, sehr oft. Auch ein Kuro am Flügel gibt es auch einmal.
Geil.
Ja.
Habe ich Bock drauf.
Und es gibt Holger, der Kuro grüßt.
Grüße.
Das hat für sehr viel Verwirrung in der Redaktion gesorgt.
Das fand ich sehr gut.
Grüße gehen raus an
Kuro. Grüße, Holger.
Shoutout, Holger. Alles Weitere dann im Oktober. Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da. Wascht euch die Hände und kauft euch doch einfach mal dieses eine Videospiel, was ihr haben wollt. Schon so lange. Kauft euch.
Ja.
Fuck it.
Gönnt euch.
Kauft euch.
Gönnt euch.
In diesem
Shrimps
Sinne.
In the Fan.
Shrimps in the Fan.
Shrimps in the Fan.
Bye.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gerne euren Freunden oder teilt es gerne auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts, als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.